ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Starke Frauen und beeindruckende Karrieren. Vier Frauen aus Sachsen erzählen uns heute ihre Geschichte zwischen Quote und Gleichberechtigung. Darum geht's in der neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und das sind unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, Eva-Maria Stange. Sie ist ehemalige sächsische Wissenschaftsministerin.
Guten Abend.
Petra von Karlsheim ist bei uns. Sie ist Vorstandsmitglied bei der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Saskia Schramm ist bei uns. Sie ist Wehrleiterin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Annaberg.
Guten Abend.
Guten Abend. Und Beate Frech-Döring. Sie ist Organisatorin des Women Empowerment Day in Zwickau. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
So. Frauen aus Ostdeutschland werden also oft als besonders selbstbewusst und karriereorientiert beschrieben. Inwiefern fühlen Sie sich dabei oder dadurch angesprochen? Frau Schramm, wollen Sie anfangen?
Wenn Sie mich schön so ansprechen. Karriereorientiert, schwierig. Also bei mir wurde das eher an die Wiege gelegt. Mhm. Also ich bin da so hineingeboren worden und demzufolge... Naja, fiel mir das alles nicht so schwer.
Was meinen Sie mit hineingeboren worden? Sind Sie in einer Feuerwehrsfamilie groß geworden?
Oder? Ja.
Ah, okay.
Also es ging los mit meinem Großvater. Der war in der Feuerwehr auch 40 Jahre lang Wehrleiter. Mhm. Anschließend mein Papa, 15 Jahre Wehrleiter. Und meine Geschwister, mein großer Bruder war auch in der Feuerwehr, kein Wehrleiter. ja, dann kam ich und mein kleiner Bruder ist ebenfalls aktiver Feuerwehrmann bei uns.
Ich merke schon, bei Ihnen steckt da so ein Automatismus drin, ne?
Ja,
so, wer,
schon.
Wer bei Schramms groß wird, der wird auch so automatisch Wehrleiter bei der Feuerwehr.
Der Name ist Programm.
Okay, vielleicht Sie, Frau von Karlsheim, schon nach der Wende sind Sie als Studentin aus München nach Dresden gekommen. Wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich jetzt ein bisschen Ostdeutsch, ein bisschen Westdeutsch, ein bisschen irgendwas dazwischen?
Also ich bin als Studentin nach Dresden gekommen und wollte für 2 bis 3 Jahre bleiben. Das ist 32 Jahre her.
Liegt das an einem Mann, oder?
Nein, überhaupt nicht,
gar nicht.
Nein, gar nicht. Es liegt an der Stadt, an dem Land, an den Menschen, tatsächlich auch der Kultur, die mich hier gehalten hat. Und dann habe ich schon als Studentin bei der Sparkasse gejobbt und bin auch seit über 30 Jahren bei der Sparkasse beim gleichen Arbeitgeber. Also so richtig eine Beutesächsin, würde ich sagen.
Eine Beutesächsin. Okay, aber es geht ja nichts daran vorbei, dass Sie Ihre Prägung natürlich aber in Westdeutschland erfahren haben. Wie geht es Ihnen oder können Sie dieses, sagen wir mal, Klischee von ostdeutschen Frauen bestätigen oder ist es keins oder wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive?
Also ich halte es tatsächlich nicht für ein Klischee. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld. Meine Mutter hat 25 Jahre nicht gearbeitet, weil sie 2 Kinder hatte. Und da wäre eine Frau, die gearbeitet hätte in so einer Situation, wäre eine Rabenmutter gewesen. Abgesehen davon gab es damals und auch heute wenig Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Und ich bin nach Sachsen gekommen. Und es war übrigens auch für die Männer selbstverständlich, dass es Frauen gab, die arbeiteten, die Führungspositionen innehatten. Es gab ganz andere Möglichkeiten, Familienleben zu gestalten. Und das ist kein Klischee, sondern es ist wirklich anders in Ostdeutschland. Und das hat mich unheimlich angezogen. Das fand ich unheimlich attraktiv.
War das der Grund, warum Sie hier geblieben sind?
Nein, war nicht der Grund an sich. Ich habe selbst keine Kinder, sondern das ganze Umfeld, die Dynamik, die Wildheit, die es gab, die Chance gestalten zu können. Und ich bin sowohl im Privaten, im Kulturbereich und aber auch in der Sparkasse in ein Umfeld gekommen, wo ich gestalten konnte. Viel freier als in alten Bundesländern. Und das fand ich unheimlich attraktiv.
Empfinden Sie das heute auch noch so?
Absolut.
Ja?
Absolut.
Erzählen Sie.
Ja, die Dinge haben sich...
Natürlich
hat sich auch viel geändert. Das muss man sagen, ist vieles vielleicht tradierter geworden. In Ostdeutschland sind auch manche Dinge, die ich aus dem Westen kenne, haben sich leider durchgesetzt. Nämlich zum Beispiel diese Situation, dass Frauen eben nicht mehr so oft in Führungspositionen sind. Das war früher, wie gesagt, als ich hierher kam, war das selbstverständlich. Aber es ist immer noch, wer gestalten möchte, so erlebe ich das in Sachsen, hat Chancen zu gestalten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel in Bayern nicht überall so. Ich hoffe, es hören nicht zu viel Bayern zu.
Das nee, es ist statistisch auch erwiesen. Also nur mal so, die Statistik spricht für Sie.
Sehr gut. Sehr gut.
Frau Stange, wie ist es bei Ihnen? Also wenn jemand sagt, Frauen aus Ostdeutschland sind oft besonders selbstbewusst und karriereorientiert, fühlen Sie sich da angesprochen?
Also mit dem Begriff Karrierebewusst hadere ich heute immer noch, weil ich
habe. Ist das für Sie was Negatives?
Das ist ein Begriff, der trifft auf meine Lebensplanung jedenfalls nicht zu, weil vieles, was ich gemacht habe, und das war ja auch sehr unterschiedliches, war eher zufällig und nicht geplant. Geplant habe ich ein Lehrerstudium. Ich bin Lehrerin vom Beruf für Mathematik und Physik. Da rollen gleich alle Westdeutschen mit den Augen, habe ich schon festgestellt. Aber das ist eigentlich mein Beruf und den habe ich auch gerne gemacht. Und alles, was dann gekommen ist, war eher Zufall gewesen. Der Hintergrund war aber, dass ich sehr wohl selbstbewusst bin und sein kann. Und ich hatte auch eine gute Grundlage, die mir meine Eltern auch ermöglicht haben. Ich hatte ein Studium, ich hatte ein Diplom in der Tasche und von da aus konnte ich meinen Weg gehen. Und vielleicht noch eins, also ich habe 3 erwachsene Töchter mittlerweile, die auch selber Kinder haben. Und ich glaube, eines, was man lernt als Frau, also es war auch zu DDR-Zeiten nicht alles rosig. Natürlich hat eine Frau sowohl den Haushalt gemacht, die Kinder mit großgezogen und gearbeitet. Also ich war immer voll berufstätig. Aber man lernt zu organisieren. Der Alltag muss organisiert werden. Und das Zweite ist, was ich auch als sehr positiv natürlich empfunden habe, was auch ein Hinderungsgrund ist vielleicht für manche Frauen. Ich bin seit 47 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Wir sind also so ein Old-Modell, hat aber gut funktioniert. Und mein Mann hat gleichermaßen die Familie mit organisiert, auch in der Zeit, wo wir an getrennten Orten gearbeitet haben. Also ich zum Beispiel 8 Jahre in Frankfurt und mein Mann hier in Dresden. Und dann umgedreht, mein Mann in München und ich in Dresden. Also man muss organisieren können.
Und Sie konnten sich aber auch dadurch gut auf Ihre Karriere auch oder auf Ihren Job, sagen wir es einfach mal so, konzentrieren. Ne?
Ja, aber es bleibt trotzdem immer das Gleiche. Man hat Kinder, die wollen auch die Mutter mal sehen und haben auch sehr viel da natürlich mitbekommen, die Mädels. Und vielleicht nur eins, die Mädels sind heute genauso selbstbewusst.
Ich wollte Sie gerade fragen, wie das ist aus den Mädels geworden.
Nein, die sind genauso selbstbewusst, also so weit, dass sie haben zwar heute Männer, aber sie werden auch alleine durch die Welt gegangen, auch mit Kindern. Also sie haben sehr viel auch an Selbstbewusstsein, an Organisation ihres Lebens auch mitbekommen. Und ich glaube, das ist so eine Grundlage, die man braucht, um dann auch entweder neben der Arbeit Karriere zu machen, wenn ich den Begriff mal verwende, oder in Ämter zu gehen oder Verantwortung zu übernehmen oder auch dann beruflich diese Verantwortung zu übernehmen, weil es hat immer auch was mit Organisation zu tun. Und ich sage auch immer mit klarem Denken. Also man sollte auch strukturiert sein in seinen Gedanken und in seinen Handlungen. Das war für mich jedenfalls immer ein Punkt gewesen, um alles unter einen Hut zu kriegen.
Aber ist es nicht so, wenn ich kurz fragen darf, dass man Karriere auch nur dann macht, wenn man es irgendwo akzeptiert und möchte? Also vielleicht nicht geplant, ja. Du hast es vielleicht nicht jetzt als Plan vorgesehen, aber wenn man muss schon eine innere Bereitschaft haben auch, weil es hat ja auch was mit Verzicht.
Offen sein.
Aber es hat auch eine negative Seite, Karriere zu machen. Aber ich glaube, man braucht Offenheit, Gestaltungswille. Und wenn man das nicht hat, dann macht man auch nicht aus Versehen Karriere.
Aber das ist jetzt ein guter Stichpunkt, negative Seiten der Karriere. Was meinen Sie damit?
Naja, die Luft wird dünner, wenn man Karriere macht und man hat logischerweise Konkurrenz, das ist ganz normal. Ja? Man muss hohe Leistungen erbringen, ja? Man muss flexibel sein, man muss eben sehr fleißig sein und auch wenn einem mal nicht danach ist und wenn man eigentlich doch lieber was anderes tun würde, eben für diese Karriere, für diese hohen Positionen auch zur Verfügung stehen. Und die Vereinbarkeit mit Familie. Vereinbarkeit, Familie, Beruf ist, glaube ich, gerade in Ostdeutschland weniger ein Thema. Aber Vereinbarkeit, Familie und Karriere, das ist eine echte Herausforderung. Und ich denke, dass da das auch durchaus Schattenseiten eben hat.
Sie haben gerade gesagt, Sie müssen fleißig sein. Immer noch fleißiger als Männer, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Also die Kompetenz müssen Männer und Frauen gleich haben. Also das ist aus meiner Sicht, es gibt nicht diese Quotenfrauen, die nur in einer Position sind, weil sie eine Quote erfüllen, aber sonst nichts können, sondern Kompetenz müssen alle haben. Frauen müssen diese Leistungsbereitschaft haben und müssen aber damit umgehen, zum Beispiel, dass ihnen Kompetenz abgesprochen wird. Das sind Stereotype, ja, Frauen sind nicht so durchsetzungsfähig, sind nicht so führungsstark. Das sind durchaus Stereotype, die einem ja begegnen, wenn man die Karriere macht. Und da braucht man, ich würde mir sagen, gesundes Selbstbewusstsein, wie wir vorher gesagt haben. Und Resilienz, auch Dinge so hinzunehmen, wie sie sind, den eigenen Weg zu gehen und als Frau mit den typisch weiblichen Eigenschaften in einer Führungsposition zu agieren.
Das ist jetzt für mich
Frau Frech-Döring, ja. Genau. Sie wollen auch noch. Fühlen Sie sich geschmeichelt, wenn jemand sagt, ostdeutsche Frauen sind selbstbewusster und karriereorientierter?
Also ich denke gar nicht unbedingt, dass wir selbstbewusster sind, weil ich habe oft festgestellt, dass wir Ostdeutschen uns gerade ein Stück weit zurückgenommen haben, mehr unter den Scheffel gestellt haben als westdeutsche Frauen, so generell im Selbstbewusstsein, ist so mein Eindruck. Aber ich denke, dass einfach die ostdeutsche Frau, für die ist es selbstverständlicher, sich zu erfüllen, Erfüllung zu finden, neben der Familie, neben den Kindern.
Es gibt ein schönes Wort, das heißt Selbstverwirklichung.
Ja, und ich liebe es auch Selbstwirksamkeit. Ja. Das ist für ostdeutsche Frauen, glaube ich, selbstverständlicher. Dennoch gibt es natürlich in Ostdeutschland genauso Frauen, die da sagen, es ist gar nicht meins, das brauche ich nicht, ich brauche das nicht. Und ich denke, auch in Westdeutschland gibt es genauso tolle Frauen, die sagen, ich will gestalten, ich will mich erfüllen, ich will mich in den Dienst stellen. Also meine Auffassung ist tatsächlich, es ist in Ostdeutschland selbstverständlich und ich finde es auch ein gutes Stichwort von der Frau Stange, dass die Männer sich einfach mit eingebracht haben. Also in Ostdeutschland ist das, glaube ich, besseres Miteinander in der Familie zwischen Mann und Frau. Der Mann war jetzt nicht der, der im Prinzip auf dem Sofa saß und sich die Pantoffeln hat bringen lassen wollen, wo die Frau den Rücken frei halten musste, sondern in Ostdeutschland war das wirklich ein Fließen, männlich und weiblich, und jeder hat sich gegenseitig unterstützt.
Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, wenn man die Lage damals in Ostdeutschland beurteilt, dass ein Mann alleine eine Familie auch gar nicht hätte ernähren können. Natürlich. Also das muss man auch immer wieder sagen. Und deswegen waren die Dinge so, wie sie am Ende gelaufen sind. Ja. Ich habe Sie unterbrochen. Wollten Sie noch?
Ja, ich wollte eigentlich auf Frau von Kreisheim noch eingehen, dass wie als Frau wir sein mussten in Führungspositionen. Ich habe das zum Teil beobachtet, war auch selber so am Anfang meiner Karriere in der Stadtverwaltung. Bei ihrer Nachfolgerin, im Übrigen war ich die rechte Hand von der Frau Ludwig, und da war zum Teil die Falle für Frauen, dass wir die besseren Männer sein wollten tatsächlich und uns zum Teil so einen männlichen Habitus angewöhnt haben.
Was meinen Sie damit?
Na, so männliche Attribute, ne? Also so diese, gar nicht unsere Weiblichkeit ausgelebt haben, was ja unsere Stärke ist, diese Intuition, dieses Vertrauen in Führung. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das ist ja eine viel geilere Führung, Entschuldigung.
Sehr schön.
Ich bin vorher nicht gebrieft worden.
Nein. Sie meinen es ja wirklich so, wie Sie sagen. Reden Sie weiter.
Ich meine es so. Das sind ja auch die neuen Führungswerte. Wir haben in Chemnitz haben wir den besten, ich hätte gleich schon wieder das Wort gesagt, mit G, den besten Professor ever. Der ist auch wirklich, der hat Auszeichnung bekommen, bester bundesdeutscher Professor irgendwie. Und der hat Arbeitspsychologie, die Fakultät. Und der hat uns in dem Führungskräfteforum gesagt, es sind wirklich erwiesenermaßen, statistisch gesehen, Studien sagen das alle aus, die besseren und Führungswerte, wo Mitarbeiter zufriedener sind, nämlich genau die weiblichen. Und die Zeit kommt. Die Zukunft ist weiblich. Tatsächlich. Die Zukunft hat eine weibliche Energie und ich bin dafür angetreten, das zu stärken mit dem Women Empowerment Day auch.
Und da reden wir später noch mal ganz ausführlich darüber.
Genau, also unsere Stärken sind Intuition, Vertrauen, Empathie und ganz stark eben Vertrauen. Wie sind wir denn unter Männern zum Teil kontrolliert worden und Misstrauen? Das ist ja so die alte Welt, dass dieses Controlling-Dings, dies, das, jenes. Und also ich führe mein Team über Vertrauen und wir sind, also ich will jetzt gar nicht sagen, das beste Team. Aber gerade letztens war ich auch in der Wahl, bei der Bundeswahl war ich Wahlvorsteherin. Und dort gehe ich seit 2 Jahren, wenn ich diese Funktion habe, ja, als Erste aus diesem Wahlstudio, weil ich einfach über Vertrauen führe. Mhm.
Ich glaube, wir verstehen alle, was Sie meinen. Wir werden das Ganze nachher nochmal vertiefen. Ich wollte nur nochmal die Sozialforscherin Jutta Almendinger zitieren. Sie nicken, Sie kennen sie also. Deutschlands bekannteste Expertin beim Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Beruf und Familie. Die hat in einem Interview mit MDR Wissen gesagt, Kulturen seien klebrig. Sie meint damit, dass sich eingeschliffene Verhaltensweisen, selbst wenn sie aus einer Zeit vor der Wiedervereinigung stammen, nur sehr, sehr langsam verändern. Sie sagt, dass so viele Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung die ostdeutschen Frauen noch so richtige Vorbilder sind, so richtige Ikonen des Lebens. Die haben von ihren Müttern, von ihren Großeltern ganz andere Selbstverständlichkeiten des Erwerbstätigseins mitbekommen. So, das nochmal abzuschließen, auch aus wissenschaftlicher Sicht.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen, also ja, dass die Frauen zu DDR-Zeiten etwas selbstbewusster waren, hing auch damit zusammen, dass Jungs wie Mädchen nicht nur eine Schule absolviert haben, sondern eine Berufsausbildung mit dem Ziel, auch später in einen Beruf zu gehen. Also ich bin in die Schule gegangen und habe ganz bewusst mich entschieden, Lehrerin zu werden, weil es selbstverständlich für mich war und für alle anderen auch, dass sie arbeiten. Also insofern ist zwar das sicher als Fakt so, dass ohne die Arbeitsfähigkeit der Frauen wäre vielleicht die volkswirtschaftlich entsprechend nicht funktioniert, aber der innere Antrieb war immer vorhanden, auf eigenen Füßen zu stehen, also einen Beruf zu erlernen und selbstständig auch Geld zu verdienen.
Upsala. Kommt da jemand? Nein, alles gut. Frau Schramm, kommen wir zu Ihnen. Saskia Schramm, Sie sind Wehrleiterin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Annaberg und Sie haben uns gerade schon angedeutet, wie das zustande gekommen ist. Keine große Geschichte, sondern das war in Ihrer Familie immer so. Aber waren es vorher immer Männer oder gab es schon Frauen vor Ihnen, die Wehrleiterin waren?
Nein, es gab nur Männer.
Sehen Sie, das sind Sie. Also es ist doch schon ein Novum.
Auf jeden Fall. Also ich bin die erste Wehrleiterin bei uns auch in der Stadtfeuerwehr und ja, demzufolge auch was Besonderes vielleicht in der Art,
ja,
weil man wird schon immer mal, wie jetzt hier, ne? Ich wurde angefragt, weil ich die Wehrleiterin einer Freiwilligen Feuerwehr bin,
weil es was so Besonderes nicht
ist.
Gibt.
Genau, weil es eben selten ist.
Sagen Sie, Wie kam es jetzt? Haben Sie sich beworben? War es für Sie einfach nur logisch, dass Sie das machen? Oder wie ist das passiert?
Nee, also das klang jetzt vielleicht so wie, ja, der Nachname ist Schramm. Das heißt, sie wird automatisch Wehrleiterin. So war es natürlich nicht. Wie jede Führungskraft bei uns müssen wir Lehrgänge ablegen. Wir müssen uns auch irgendwie etablieren, beweisen, unsere Arbeit einfach ausführen. Und bei uns kam das dann eben so zustande, dass das Wehrleiteramt ausgeschrieben wurde und dann läuft es wie folgt ab. Entweder man wird vorgeschlagen von Kameraden aus den eigenen Reihen oder man kann sich selber bewerben, wenn man die gewissen Qualifikationen hat die Führungslehrgänge auch. Und man war auf der Suche nach einem Wehrleiter oder einer Wehrleiterin.
Ne? War das schon so ausgeschrieben oder stand da nur Wehrleiter?
Da stand nur Wehrleiter, glaube ich. Ja.
Jetzt, wo Sie drüber nachdenken.
Ja. Auch auf unseren Urkunden steht immer nur Wehrleiter. Also da muss man schon manchmal darauf achten oder die Leute darauf hinweisen, Achtung, Frau.
Ja,
hey. Also wir hatten es auch schon Feuerwehrmann als Ernennung, obwohl es dann eine Frau war. Ne? Also da muss man die Leute, die sowas drucken, schon hin und wieder mal darauf hinweisen.
Also gibt es die Bezeichnung Achtung, Feuerwehrfrau? Gibt's
doch,
gibt
es schon, gibt's ja. Okay. Ja. Aber weil es eben so eine Männerdomäne ist.
Es braucht alles seine Zeit,
genau.
Ich, ne?
Das ja.
Muss man ein bisschen.
Wie wirst du akzeptiert von den Männern? Ich kann mir vorstellen, Feuerwehrleute machen ja auch manchmal so Herrenwitze und so. Ne?
So mit also, Sexismus und sowas.
Ja, ja, genau. Ja. Wie ist die Akzeptanz?
Da muss ich sagen, schon wo es zu dieser Ausschreibung der Wehrleitung kam. Ne? Da hat man geschaut, wen hätte man denn jetzt so in den eigenen Reihen, wer dieses Amt übernehmen könnte. Und ich wurde gefragt, könntest du dir das vorstellen? Jetzt nicht unbedingt wegen meinem Nachnamen, weil das meine Vorfahren quasi auch schon gemacht haben, sondern einfach, na gut, ich bin da vielleicht auch mit Herzblut wirklich dabei und auch sehr engagiert und ja, die Leute kamen auf mich zu, die Männer. Die haben gefragt, könntest du dir das vorstellen?
Ja.
Also, und ich war erstmal
unsicher.
Sie sind
von Männern vorgeschlagen worden.
Ja, ja, genau. Ja. Aber ich war trotzdem unsicher. Also ich habe das nicht für selbstverständlich genommen, gesagt, klar, jetzt geht's los. Ich bin die Saskia Schramm. Ich mache das jetzt.
Wie alt waren Sie?
Ich war im Moment 26.
Ah, wow. Das ist sehr jung.
Wow.
Ja.
Nee, ich meine jetzt speziell auch von den Feuerwehrleuten, also nicht so unbedingt von den Vorgesetzten, sondern von den Feuerwehrleuten. Wie ist da die Akzeptanz?
Die ist vorhanden. Also ich muss wirklich sagen, bei uns in den Reihen, in meiner gesamten Stadtfeuerwehr, wo ich herkomme, haben wir keine Probleme zwischen Männlein, Weiblein. Also es ist wirklich ein Arbeiten auf Augenhöhe.
Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, was Feuerwehrleute alles machen müssen und man sieht es auch in den Nachrichten bei der Berichterstattung, wie zum Teil körperlich schwer da gearbeitet wird. Wird das gleich verteilt oder wird da Rücksicht genommen auf Frauen, dass sie nicht alles machen müssen? Oder?
Da wird definitiv Rücksicht genommen. Also da greifen die Männer dann schon mal den Frauen auch unter die Arme und man unterstützt sich aber gegenseitig. Dahingehend muss ich aber sagen, manch Feuerwehrfrau ruht sich dann auch darauf aus und sagt, die Arbeit kann ich gerade nicht, ich bin doch eine Frau. Wo ich dann aber auch sage, nee, auch du musst dich jetzt bemühen, du musst die gleiche Arbeit auch ausführen. Ne? Also, da muss ich die Mädels bei mir auch manchmal ein bisschen bestärken und sagen, ihr versuch's doch bitte. Und,
Sind Sie bei den Einsätzen dabei oder machen Sie vorrangig administrative Arbeit?
Ich bin auch bei Einsätzen mit dabei, soweit ich das schaffe zeitlich.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ohnehin ja ein sehr disziplinierter Auftrag ist, den die Feuerwehr hat. Also dass Zeit zum Streiten oder zum Auspendeln gar nicht so vorhanden ist, sondern dass sie ja auch diszipliniert miteinander arbeiten müssen, gerade wenn es um einen Einsatz geht.
Definitiv, ja. Also man hat auch Reibereien, ne? Aber trotzdem geschieht das alles auf Augenhöhe. Es ist jetzt nicht so, dass man wirklich Männlein, Weiblein unterscheidet, sondern wir sind alle auf Augenhöhe.
Warum sind Sie trotzdem noch eine Ausnahme? Weil das haben Sie ja vorhin nochmal unterstrichen, dass es so ist.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, manch Frau fehlt vielleicht da Mut. Also natürlich, das ist eine Männerdomäne. Also es gibt mehr Männer in Feuerwehren. Aber ich glaube, manch Frau fehlt vielleicht da Mut zu sagen, ich würde jetzt auch in Führungsebenen einsteigen.
Sie haben jetzt die Gelegenheit.
Ja, Mädels und Frauen da draußen.
zu sagen,
traut euch.
Wie schön das ist, ja.
Das ist immer mein Standardsatz, traut euch. Weil das ist, glaube ich, eines der Punkte, die bei Frauen oder auch bei Mädels sicher fehlt einfach. Dieser Mut, trau dich.
Ja.
Du kannst das.
Ja, also ich musste auch definitiv da reinwachsen und mir auch dieses dicke Fell wachsen lassen in dem Sinne. Ne? Weil es gibt auch Reibereien und da fällt auch manch hartes Wort, wo man dann vielleicht abends im Bett liegt und auch mal grübelt und fragt, mache ich das jetzt hier alles richtig und so. Man schläft eine Nacht drüber, aber dann...
Sie haben gesagt, Sie werden akzeptiert. War das wirklich von Anfang an so oder hat das eine Entwicklung genommen oder gab es ein paar Erlebnisse, wo Sie sagen, seit diesem Vorfall oder sowas läuft es besonders gut?
Nein, eigentlich nicht. Also ich kann mich da wirklich glücklich schätzen, was so meine Reihe angeht, wo ich herkomme. Vielleicht eher andersherum, dass ich an Selbstwertgefühl zulegen musste. Ne, dass ich mir das selber zutraue. Also ich hinterfrage auch viel. Ich frage auch viel meine männlichen Kameraden. Ich frage sie um Rat oder wie ich manch administrative Aufgabe vielleicht auch machen soll oder wie ich manch Gespräch auch führen soll. Aber ich muss sagen, dadurch bin ich eben auch gewachsen.
Welche Eigenschaften braucht es denn als Frau, um in so einer Männerdomäne zu bestehen? Wie viele Jahre machen Sie das jetzt schon?
Angefangen habe ich mit 9 Jahren, also jetzt nur seit 20 Jahren. Es ging los mit der Jugendfeuerwehr.
Ja.
Und mein damaliger Jugendwart, an der Stelle möchte ich ihn auch mal ganz herzlich grüßen, den Andy Roscher. Der ist jetzt mein Stellvertreter in der Wehrleitung. Und er hat mich quasi auch mit großgezogen und zu dem gemacht, was ich auch heute irgendwie bin. Was es braucht. Ne? Es braucht Mut, es braucht gewisse Stärke, Kommunikationsfähigkeit, Empathie. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, was eben die Frau mitbringt, die Empathie. Weil Frauen sprechen, glaube ich, auch mal Dinge an auf einer anderen Ebene, was Männer nicht so können.
Haben Sie schön gesagt. Haben Sie noch Fragen an die Wehrleiterin, Frau Schramm?
Ich habe schon noch eine Frage. Stange, das ist ja keine hauptberufliche Tätigkeit, genau, sondern das ist Ehrenamt. Das heißt, diese Frage, Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und diesem Ehrenamt, stellt sich ja für Sie mit Sicherheit auch anders, als das für die Männer ist. Also ich kenne das jedenfalls in meinem Bereich. Ne? Männer werden nicht danach gefragt, wie sie Kinder, was die Kinder machen, wenn sie jetzt plötzlich in eine Funktion kommen. Ja? Aber ich wurde sehr wohl gefragt, was denn mit den drei Kindern wird, wenn ich jetzt nach Frankfurt gehe. Das macht man beim Mann automatisch nicht. Ja?
Sehr schön, dass Sie mich jetzt gerade darauf ansprechen. Mhm. Jetzt kann ich mich outen. Ich bin Oberschullehrerin in meinem realen Leben, wie ich dann immer gern sage. Ne? Ja. Also das ist mein Hauptberuf. Ne? Ich bin Lehrerin und die Feuerwehr ist Ehrenamt. Aber dazu muss ich wirklich sagen, seitdem ich Wehrleiterin bin.
Haben Sie es auch in der Schule leichter?
Man profitiert davon irgendwo, ja. Nee, aber dieses Wehrleiterin sein ist teils schon wie ein zweiter Job. Mhm. Also das frisst viel Zeit. Ich stecke da auch viel Zeit rein. Dafür habe ich keine anderen Hobbys in dem Sinne. Mhm. Und auch wie eine zweite Familie, muss ich sagen.
Mhm. Ich fand interessant, dass Sie gesagt haben, Sie sind gefragt worden, ob Sie die Position haben möchten. Und das finde ich, das ist auch ein bisschen ein Stereotyp, das weiß ich, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass Frauen in der Regel abwarten, bis sie gefragt werden, in der Regel von anderen Männern.
Gerade in der Männerdomäne.
Genau, genau. Ich komme ja auch, Finanzwirtschaft ist auch zumindest in Führungspositionen männerdominiert und man wartet eher ab, so die Prinzessin, die wartet, bis der Prinz kommt und sie erlöst.
Und, wie sieht denn das aus, wenn man sich selber vorschlägt oder stellt
und
oder bewirbt?
Diese Frage stellt sich kein Mann. In meiner jetzigen Position kommen immer wieder Kollegen aus dem Haus zu mir und sagen, kann ich bitte Mentee werden? Was muss ich tun, um die und die Position zu bekommen?
Mentee, was meinen Sie denn?
Wir haben Mentoring-Programme bei uns im Haus und jemand möchte, also das kann nicht jeder werden, da wird mal ausgewählt. Und das eben zu bekommen, da wird nachgefragt, was muss ich tun, um Mentee im Rahmen eines, zum Beispiel bei mir zu werden. Was muss ich tun, um eine Position zu erreichen? Und es waren bisher zu 100%, zu 95% Männer. Und das finde ich so interessant. Ich habe die Erfahrung, wie gesagt, selbst bei mir auch gemacht. Und ich möchte irgendwie Frauen echt ermutigen zu sagen, sagen, was man möchte, weil mehr als dass man Nein bekommt, kann ja nicht passieren.
Also da kann ich gleich ein Beispiel von mir erzählen, als nämlich bei meinem Bürgermeister, wo ich Referentin war, Finanzbürgermeister in Chemnitz, als plötzlich bei uns im Dezernat die Stelle der Amtsleiterin Steueramt frei wurde, bin ich hingegangen. Ich war in dem Moment dabei, wo das dann wirklich als akutes Problem dargestellt wurde, dass jetzt da kein Chef, keine Chefin ist seit längerer Zeit. Da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, das kann ich doch machen. Also insofern zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das
und ein
ist
Schritt
genau,
nach vorne gehen.
Ja, und das ist genau der Punkt, den Sie gesagt haben, Frau von Kreisheim. Selbstbewusstsein und überhaupt, es kommt alles aus dem Selbst. Ne? Selbstliebe ist, glaube ich, mal so der Anfang und dann kommt Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung. Dann kommen die ganzen Selbst von ganz alleine, wenn man eben in seiner Selbstliebe ist und weiß, was man kann.
Frau Schramm, wie weit geht es denn rein theoretisch noch nach oben auf der Karriereleiter bei der Feuerwehr?
Für mich gar nicht mehr.
Okay. Dann in dem Punkt nochmal einzugreifen. Also bei mir war es genau anders. Ich bin jedes Mal gefragt worden und mir war auffällig gewesen, dass es immer Krisensituationen sind, wo ich gefragt worden bin. Ich kann nicht sagen, ob das typisch ist, aber es war so. Es waren zweimal, wo die Vorsitzenden nicht mehr gewählt werden konnten und ich wurde dann gefragt, also es war innerhalb der Gewerkschaft gewesen, so dass ich auch Bundesvorsitzende war. Und für mich ist eigentlich so im Nachgang immer ganz interessant gewesen, ich wusste immer nicht, was auf mich wirklich zukommt. Also ich wusste weder als Landesvorsitzende, ich wohne in Dresden, der Landesvorstand war in Leipzig gewesen, also ich bin täglich gependelt, noch wusste ich, als ich Bundesvorsitzende innerhalb eines Vormittags geworden bin und angefragt wurde, da habe ich in Frankfurt dann gearbeitet. Ich musste komplett nach Frankfurt und bin zwischen Frankfurt und Dresden gependelt. Nur ein einziges Mal habe ich sofort Ja gesagt, als ich angefragt wurde. Auch das war wieder eine Frage, ob ich mir vorstellen könnte, das Ministerium zu übernehmen. Und da hatte ich aber bis zu dem Zeitpunkt schon so viel Erfahrung in meiner eigenen Kompetenz, die jenseits jetzt des Jobs ist, sondern die Kompetenz, mit einem Apparat umgehen zu können, auch mit Mitarbeitern umgehen zu können. Da habe ich gesagt, okay, ich traue mir das zu, weil ich denke, ich habe das in den letzten Jahren bewiesen, dass ich das kann. Aber ich stimme zu, dass es in der Regel die Frauen nicht von sich aus dahin gehen, sondern dass sie eher die Abwägenden sind. Und sehr viele Frauen, auch deswegen meine Frage auch an Sie, sehen, dass sie ja eigentlich schon zu 100% abgedeckt sind mit der Arbeit, mit den Kindern. Und dann noch was darauf, egal ob im Job irgendeine verantwortliche Position oder im Ehrenamt, das trauen sich manche wirklich nicht zu. Und deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, mein Standardsatz ist das immer, trau dich.
Frau Stanger, kommen wir doch jetzt mal zu Ihnen. Sie sind ehemalige sächsische Wissenschaftsministerin. Sie sind, und das ist auch sehr interessant, Ihr Lebenslauf, geboren in Mainz 1957, aufgewachsen in der DDR, weil Ihre Eltern stammten aus dem Osten. Sie haben promoviert, Sie haben erst studiert, promoviert in Physik, Didaktik und danach waren Sie Lehrerin und Hochschullehrerin und haben mehrere Amtszeiten als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst in Sachsen abgeleistet. Mit welcher persönlichen Bilanz? Sie machen das seit ein paar Jahren nicht mehr. Wie geht's Ihnen jetzt nach dieser Geschichte?
Mir geht's super. Und das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ich habe immer von mir aus Schluss gemacht. Und zwar sehr frühzeitig auch ansignalisiert. Das erste Mal war das, als ich Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft war. Das ist die Bildungsgewerkschaft in Deutschland. Ich war ja Bundesvorsitzende. Und nach 8 Jahren oder beziehungsweise ein Jahr vor Ende meiner Amtszeit habe ich deutlich gesagt, ich werde nicht mehr weiter kandidieren. Und ich sage immer, das ist besser, man geht im Frieden vom Feld, als man wird vom Feld gejagt. Und ich hatte immer einen wunderbaren Abschied gehabt, dort als auch als Ministerin. Also ich habe auch da gesagt gehabt, schon in der bei der Aufstellung der Liste, man muss ja über die Partei dann erstmal ins Amt reinkommen. Und da habe ich gesagt, das ist meine letzte Legislaturperiode. Und gut, 4 Jahre sind lang, ne? Aber ich habe das auch beibehalten und habe gesagt, nach den 4 Jahren ist Schluss für mich. Und ich war damit 8 Jahre quasi Wissenschaftsministerin. Und ich habe immer einen tollen Abschied gehabt. Und schauen Sie sich mal in der Umgebung an. Also wir haben solche Fälle manchmal bei Professoren oder auch bei anderen, die einfach nicht loslassen können. Männer können oftmals einfach nicht loslassen.
Frau Merkel ist ja auch so ein gutes Beispiel gewesen in jüngster Vergangenheit, die selbstbestimmt gesagt hat, ich höre auf. Genau. Das haben wir alle mitbekommen. Gibt es trotzdem noch etwas, was Sie als Ministerin gerne umgesetzt hätten?
Ach, es gibt tausend Sachen, die man gerne umgesetzt hätte. Aber es gibt nicht das eine, sage ich jetzt mal. Ja? Und der ewige Kampf um das Geld, und zwar nicht nur in der Forschung und der Wissenschaft, sondern vor allen Dingen in der Kultur, das war ja mal das zweite Standbein. Und da vielleicht eine kleine Episode, als ich angefangen hatte oder als bekannt wurde, dass ich Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst werde, kamen die Journalisten zu mir und haben gesagt, wie wollen Sie denn das machen? Aus der Kultur kommen Sie doch gar nicht, können Sie doch, also ich war Mathe-Physiklehrerin, ich war Gewerkschaftsvorsitzende, also das hat mir noch zugestanden, Wissenschaft, das hat mir noch zugestanden, aber Kultur, das können Sie doch gar nicht, Sie haben doch gar keine Vorkompetenz. Und so eine Frage würde man nie einem Mann stellen. Das war eine Zeit, da hatten wir hier einen Kultusminister, der kam aus der Landwirtschaft. Da hatten wir auf Bundesebene einen Verteidigungsminister, der war Wehrdienstverweigerer gewesen. Also würde man einen Mann nie fragen, so etwas, aber eine Frau fragt man das. Genauso wie die Frage, die ich ja vorhin gesagt habe.
Wann war das?
Das war, als ich angefangen habe, 2006. Das war in dem Ministeramt. Und als ich Bundesvorsitzende wurde und nach Frankfurt, also das Tätigkeitsfeld war ja bundesweit, aber in Frankfurt war unsere Hauptgeschäftsstelle, da kamen dann die Journalistinnen, muss ich immer sagen, von den Frauenzeitschriften, weil das ja nun auch was Besonderes war. Ich war die erste ostdeutsche Gewerkschaftsvorsitzende. Und dann kamen die Fragen, ja, wie machen Sie denn das? Die Kinder, meine Kinder waren ja noch zu Hause und Ihr Mann. Und dann hatte man tatsächlich, also die Episode würde ich wirklich gerne erzählen, dann hatte man so eine Home-Story gemacht. Ich hatte leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Erfahrung damit und war immer offen zu den Journalisten. Die sind gekommen, haben die Home-Story gemacht und mein Mann, wie sich das normalerweise gehört, was auch eine Frau machen würde, hat uns Kaffee eingeschenkt. Und dann schrieben die doch tatsächlich in diesem Artikel, der Mann kann sogar Kaffee einschenken und Kaffee kochen. Mein Mann hat dann gesagt, nie wieder kommt hier jemand in die Wohnung. Ja, also diese Vorstellung auch von Journalistinnen dann, das waren westdeutsche Zeitschriften, muss man sagen, aber diese Vorstellung, solche Fragen würde man einen Mann nie stellen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns auch ein Stück gegen wehren sollten. Ja. Ja, also ich habe das dann auch gemacht, zum Beispiel bei der Frage mit der Kultur. Ich habe dann auch gesagt, warum fragen Sie mich das? Warum fragen Sie nicht den Kultusminister, wieso er Kompetenzen im Bereich der Schule hat? Ja. Ja, also das sind so Fragen, die sind ganz typisch. Und da würde ich auch gerne ermuntern, einfach dazu, sich das nicht gefallen zu lassen.
Ja. Wie sind Sie denn in den späteren Jahren damit umgegangen? Also gut, Sie haben niemanden mehr zu Hause reingelassen.
doch, das es gab eine ganz nette Journalistin, die durfte immer in unsere Wohnung.
Ja. Aber hat sich das war 2006, deswegen habe ich nochmal gefragt, hat sich das im Laufe der Zeit verändert oder hat man Ihnen auch 2016 nach wie vor diese Fragen gestellt?
Die Fragen hat man nicht mehr gestellt, da ich zu der Zeitpunkt einfach auch bekannt war. Meine Vita war bekannt gewesen und deswegen hat man diese Fragen nicht mehr gestellt. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch gewehrt gegen solche Fragen dann. Ja, weil erstmal gehört sich's nicht. Ja, also schon, was die Kompetenz eines Politikers oder einer Politikerin angeht. Suchen Sie mal, wo diese Frage gestellt wird. Also es ist schön, wenn man aus dem Bereich kommt, aber die Frage wird normalerweise öffentlich nicht gestellt. Und das sind so Dinge, denke, da kann man sich gegen wehren und mittlerweile ist es auch so, deswegen ist auch die Frage nicht nochmal gestellt worden oder in andere diskreditierende Fragen.
Ja. Frau Stange, lassen Sie uns trotzdem nochmal darüber reden, wie Sie es dahin geschafft haben. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind studierte Lehrerin, Mathe, Physik, glaube ich, ne? Naturwissenschaften. Und sind aber 1981 auch in die Partei eingetreten, in die SED. Inwiefern war das notwendig, auch im Osten, um Karriere zu machen?
Es wäre nicht notwendig gewesen. Und ich sage nochmal, ich habe nie eine Karriere geplant. Also das Einzige, was ich geplant habe, war Lehrerin zu werden. Das habe ich geplant. Mhm. Alles andere war Zufall. Meine Beendigung eines Amtes, das war geplant. Ne? Aber als ich zum Beispiel aus Frankfurt zurückgekommen bin, von meiner GEW-Tätigkeit, ich war beurlaubte Lehrerin. Also war für mich klar, du gehst ins Kultusministerium und fragst, wo du jetzt wieder eingesetzt wirst. Also von daher wehre ich mich immer so ein bisschen gegen diesen Begriff Karriere. Jetzt habe ich Ihre Frage ein bisschen aus dem Blick verloren.
Es ging um Ihre Parteimitgliedschaft.
Die Parteimitgliedschaft spielte dazu keine Rolle. Ich war immer ein sehr aktiver Mensch und ich war auch politisch interessiert, sowohl zu DDR-Zeiten als auch dann später, obwohl, ich sag mal, 1989, 90 bin ich ja in den Schuldienst wieder gegangen, auch auf eigenen Wunsch. Und ich wollte wieder als Lehrerin arbeiten. Ich war ja viele Jahre an der Pädagogischen Hochschule und habe Lehrer ausgebildet vorher. Ich wollte in der Schule wieder arbeiten und ich wollte nichts mehr mit Politik zu tun haben.
Weil die Tätigkeit vorher war ja nicht unpolitisch, ne? Gerade bei der Lehrerfortbildung.
Das kann man so oder so sehen. Mhm. Also ich habe Mathe, Physik gemacht und ich habe in der Physikdidaktik unterrichtet in der Hochschule. Wenn Sie so wollen, war jeder Beruf mehr oder weniger politisch. Mhm. Aber ich wollte auch auf dieser Ebene gar keine Funktion haben, sondern ich bin in den Schuldienst gegangen und war Lehrerin gewesen. Mhm. Aber ich war interessiert und der Schritt in die Partei zu gehen, hatte schon etwas mit meiner Einstellung zu tun. Und ich komme aus einem Elternhaus. Mein Vater war ungelernter Arbeiter gewesen. Er hat keinen Berufsschulabschluss gehabt. Meine Mutter war viele Jahre Hausfrau, hat halbtags dann gearbeitet aus gesundheitlichen Gründen. Und das heißt, für mich war auch klar, ich hätte auch nie studieren können, wenn es kein Stipendium gegeben hat. Das sage ich auch heute immer noch. Das war für mich zum Beispiel eine starke Motivation, in Sachsen zu verhindern, dass hier Studiengebühren eingeführt werden. 2008 standen wir so wie in anderen Bundesländern davor. Der damalige Ministerpräsident Milbrat hat sich da sehr stark eingebracht und wollte Studiengebühren einführen. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus habe ich gesagt, das wird es mit mir nicht geben. Weil viele Studierende haben heute zu tun, ein Studium durchzukriegen, gerade wenn sie aus Elternhäusern kommen, die vielleicht ein bisschen mehr verdienen als das, was fürs BAföG nötig ist. Da gibt es ja immer so eine Marschzahlen und selber dann arbeiten müssen nebenbei. Also von daher das war für mich kein entscheidender Punkt. Ich bin dann wieder aktiv geworden, als es angefangen hat. Das war dann relativ schnell, 1991, war im Schuldienst, war Lehrerin. Und es fanden die Entlassungen statt in Größenordnungen, die sowohl bei den Erzieherinnen als auch bei den Lehrern. Und es gab massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen in den Schulen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Wir haben ja einen riesen Umbruch gehabt dort. Und da bin ich wieder aktiv geworden, weil ich sage, das kann nicht sein. Also so kann man mit den Lehrern und den Schulen nicht umgehen. Und so bin ich zur Gewerkschaft gekommen, sage ich mal, weil das für mich das Einzige war, wo ich sage, wir konnten etwas durchsetzen. Und die GEW ist die einzige Gewerkschaft im Osten, die neu gegründet wurde, also die keine FDGB-Mitglieder aufgenommen hat, sondern neu gegründet worden ist.
Was war für Sie, ich meine, bei dieser beachtlichen Karriere, die Sie, ich sage es trotzdem immer wieder, weil es ja auch so ist, wie es ist, was waren für Sie die größten Hürden, wo Sie gesagt haben, da habe ich gedacht, es geht nicht weiter?
Also es geht nicht weiter, das habe ich eigentlich nie gedacht, aber eine Hürde war, dass ich plötzlich Arbeitgeber wurde. Und zwar, als ich Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft war, bin ich nach Leipzig gefahren in unsere Landesgeschäftsstelle und als ich die Treppen hochging, wurde mir bewusst, dass ich jetzt Arbeitgeber bin für die Beschäftigten innerhalb der GEW. Und das zu einer Zeit, wo wir Stellen abbauen mussten, aus finanziellen Gründen und so weiter. Das war für mich eigentlich die größte Hürde gewesen, wo ich immer gesagt habe, ob du das hinkriegst.
Also Sie mussten quasi Menschen unter Umständen auch kündigen.
Genau. Wir mussten damals kündigen. Wir haben natürlich sozialverträglich, wie man das dann macht, ne? Aber das war schon ein harter Schnitt. Wir mussten es aber aus finanziellen Gründen, dass es nicht anders ging. Und da vielleicht noch ein Punkt, dann sollen die anderen auch mal reden, weil ich das vorhin schon mal sagen muss, was für mich wichtig war, dass ich immer mindestens einen Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld hatte, mit dem ich mich wirklich vertraulich unterhalten konnte und nächste Schritte besprechen konnte. Also nicht nur die Gremien, sondern
heute sagt man Coach dazu.
Na, Coach ist das nicht, sondern das ist jemand, der auch eine Erfahrung mitbringt, aber der vor allen Dingen Vertraulichkeit mitbringt. Und ich habe das immer gehabt, an allen Ämtern, die ich hatte, hatte ich immer mindestens einen Menschen, mit dem ich sehr vertraulich alles besprechen konnte und planen konnte. Und das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, der uns ein bisschen von den Männern unterscheidet. Männer sind oft einsame Wölfe.
Können Sie das bestätigen, als Vorständin bei der Sparkasse?
Dass man einen Vertrauten braucht?
Ja,
ja, unbedingt. Also man
weil braucht, Sie haben ja vorhin gesagt, die Luft wird dünner, ja, je weiter man
die wird
nach
sehr
oben kommt.
Viel dünner und man muss auch sehr gut überlegen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Und ich halte es aber für eine Kompetenz, Vertrauen zu schenken, auch wenn man eben nicht sicher sein kann, ob man, ob dieses Vertrauen auch gewertschätzt wird, ob das zurückgegeben wird. Und tatsächlich ist es so, dass ich das auch in meinem beruflichen Leben immer hatte, immer Menschen um mich, wenige, das stimmt, wenige, denen ich mich auch anvertrauen konnte und die wiederum das zurückgegeben haben und die mich auch unterstützt haben auf meinem Weg, definitiv.
Frau Stange, welche Rolle hat in Ihrer Karriere die Frauenquote gespielt, wenn überhaupt?
Also ich habe jede Zeit mit der Frauenquote gehadert, Und warum bei mir eigentlich? Bei mir hat sie keine Rolle gespielt. Also in keinen der Funktionen, die ich hatte, hat sie keine Rolle gespielt. Ich habe gelernt im Laufe der Jahre, vor allen Dingen in der Zeit, als ich in Frankfurt am Main gearbeitet habe und damit ein bisschen verstanden habe, was die Frauenbewegung dort ausgemacht hat, dass es in bestimmten Bereichen nicht anders geht, als eine Frauenquote einzuführen, um Frauen die Möglichkeit zu geben, die Tür aufzuschlagen oder aufzumachen. Ich nenne mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Viele fragen sich, warum zum Beispiel bei den Ärzten, bei denjenigen, die Professoren werden, also die Stufe zum Professor gehen, warum dort so viele Männer und so wenig Frauen sind, obwohl wir über 70% junge Frauen haben, die Medizin studieren. Dort war es notwendig, im Hochschulbereich war es notwendig, in den Berufungskommissionen für die Professuren neben der Gleichstellungsbeauftragten mindestens eine zweite Frau mit reinzusetzen, weil nur dann es möglich geworden ist, zum Beispiel die Vorschlagslisten, die für eine Professur dann diskutiert werden, um diese Vorschlagslisten zu erweitern, um die Netzwerke, die Frauen zum Beispiel haben in ihren Bereichen. Denn es gibt seit vielen Jahren die Diskussion, wie kann man diese Tür aufschlagen, damit die jungen Frauen, die eben gut qualifiziert sind, die super in der Forschung sind, aber trotzdem keine Professur kriegen, weil sie nicht in den Kompetenznetzwerken der Männer mit drin sind. Und deswegen müssen die Berufungskommissionen anders zusammengesetzt
also
werden.
Also dann doch Frauenquote.
In dem Fall, deswegen habe ich den auch genannt, in dem Fall war es auch für mich einsichtig gewesen, dass wir anders diese Barriere nicht nehmen können, nicht nehmen werden.
Ich frage deshalb so gezielt, weil Rebecca Haugwitz jetzt bei uns ist, die Redakteurin von Dienstags direkt, und sie hat mir vorab schon gesagt, dass es bei den Fragen und Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer vor allem auch um die Frauenquote ging. Rebecca, was gibt es?
Ja, guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Ja. Also Ulrich Engler aus Stolpen hat ein Feedback zum Thema Frauenquote, und zwar hält er sie für Quatsch und sagt, dass man nach 1990 einfach das Gleichberechtigungsmodell der DDR hätte übernehmen sollen, mit allen dazugehörigen Maßnahmen, also den gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Anspruch auf den Krippenplatz innerhalb eines Jahres, Kindergartenplätze nach spätestens 3 Jahren. Frauen hatten nach dem Mutterschutz eine Arbeitsplatzgarantie. Er schließt damit ab, trotz mancher Ungereimtheiten war in der DDR nicht alles schlecht, und darüber hatten Sie auch vorhin schon ein bisschen gesprochen.
Genau.
Genau. Dann Ronny Förster aus Chemnitz ist auch eher kein Freund der Frauenquote. Er hat geschrieben, wenn jemand gut ist, dann setzt er oder sie sich auch durch, ganz unabhängig vom Geschlecht. In der DDR gab es auch keine Quote, trotzdem haben die Frauen gearbeitet, Karriere gemacht und wurden auch gefördert. Ich würde aber auch gerne noch eine Hörerin zitieren, die hat dann nämlich ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Sie schreibt, sie war lange in der Verwaltung tätig und hat gesehen, wie Männer sich oft gegenseitig fördern. Yes. Frauen hatten es also schwerer, in Führungspositionen zu kommen, auch wenn sie genauso gut oder sogar besser waren. Eine Quote ist vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber sie sorgt eben wenigstens dafür, dass Frauen überhaupt eine faire Chance bekommen. Ohne Druck von außen ändert sich in den vielen Unternehmen und Behörden leider gar nichts.
Gleich 2 Frauen haben Yes gesagt. Und zwar zum einen Petra von Kreilsheim, Vorstandsmitglied der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden, und Beate Frech-Döring, Organisatorin des Women Empowerment Day in Zwickau. So, warum kam das jetzt? Warum konnten Sie das nicht an sich halten und sagen, Yes, genau so ist es?
Dass die Männer sich gegenseitig sehr unterstützen. Genau, das ist so. Das sind Geübter in Netzwerken, die wir Frauen zu wenig pflegen. Wir sind fleißig, wir sitzen am Schreibtisch, wir machen die Arbeit und nutzen die Zeit nicht, um Mittagessen zu gehen, um abends ein Bier trinken zu gehen und Männer Netzwerke zu pflegen. Das kann ich eben nur bestätigen, das hat verschiedene Ursachen, aber genauso ist das.
Ja. Also ich möchte gleich anknüpfen. Der Punkt, ich war auch früher eigentlich immer gegen eine Frauenquote. Ich hatte auch den Impuls, ja, Frauen sind genauso gut, wir brauchen das nicht, die setzen sich durch. Aber es ist eben nicht so. Wenn du merkst, wie Männer miteinander netzwerken, das böse Wort davon ist Seilschaften bilden, dann dürfen wir Frauen auch das Gleiche tun. Wir dürfen davon lernen, von diesen Netzwerken. Und das ist für mich auch ein Impuls, ich komme immer wieder drauf zurück, diesen Women Empowerment Day zu organisieren.
Wollen wir da gleich mal drüber reden?
Ja, ja.
Jetzt ist die Gelegenheit jetzt günstig.
Das ist jetzt der perfekte Einstieg, weil dieses Thema Sisterhood, dass wir Frauen wirklich zusammenhalten, das ist leider irgendwie verloren gegangen über Jahrtausende.
Lassen Sie mich das ganz kurz anmoderieren, dass doch jeder weiß, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Also Sie sind die Organisatorin des Women Empowerment Day in Zwickau. Sie sind Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Sie organisieren diesen Empowerment Day am 8. März in Zwickau. Und jetzt erklären Sie doch mal bitte allen, die noch nie was von Empowerment gehört haben, was Sie damit meinen, was Sie damit bezwecken wollen und welche Idee dahinter steckt.
Ja, also ich glaube, das kam heute schon ganz gut zur Sprache. Frau Stange hat es schon gesagt. Empowerment bedeutet ja so viel Mut haben, traut euch Dinge zu, macht euch nicht mehr klein, stellt euch euer Licht nicht mehr unter den Scheffel, breitet eure Flügel aus und steht zu eurer Stärke. Und manche Frauen haben das nicht gelernt und ich glaube, es gibt genug Frauen, die das aber können, die es eben gelernt haben und die dürfen in dem Moment die Leaderinnen sein und dürfen das anderen Frauen vermitteln. Und das ist das Anliegen des Women Empowerment Days. Ich habe also da wunderbare Speakerinnen eingeladen, Leaderinnen und möchte einfach, dass wir Frauen wieder uns auf unsere Stärke besinnen. Und unter anderem geht es ja eben auch um die Stimme, weil wir haben heute gerade schon gesprochen, dass bei Frauen manchmal so die Stimme dann versagt oder wie auch immer. Und,
oder dass wir nah am Wasser gebaut haben zum Beispiel.
Ja, und das ist, ich glaube, wir hatten auch das Stichwort schon, ist sozialer Klebstoff, ne, was so lange in unseren Zellen, also ich bin davon überzeugt, das ist in unseren Zellen, in unserem Blut, in unseren Adern. Wir Frauen sind halt auch geprägt. Wir durften ja bis vor kurzem gar nicht unsere Stimme erheben. Da wurde der Mund verboten. Ne? Und das ist,
was meinen Sie, wieso sagen Sie das?
Der Mund, also zum Beispiel das Wahlrecht, sage ich jetzt mal.
Ist das, 100 Jahre alt.
Das ist noch nicht so lange und es gab ja auch, wenn man sich so alte Filme anschaut, da wurde, die Frau durfte reden, wenn sie gefragt wurde und so eine Geschichte. Und das steckt in unseren Genen, in unseren Adern. Und deswegen ist es vielleicht auch so, wenn uns die Stimme verboten wurde, dass natürlich du dir dann erstmal das erlauben musst, es geht auch um eine Selbsterlaubnis, die Stimme zu erheben. Mhm. Und ich habe eine grandiose Sängerin dabei, die arbeitet auch mit Soundhealing, damit wir wirklich wieder eine kraftvolle Stimme bekommen und unsere Stimmen erheben und einfach, ja, das sagen, was zu sagen ist.
Frau Stange und auch Frau von Kreizheim, Sie sprachen von fehlenden Strukturen, von fehlenden Netzwerken. Was haben Männer für Netzwerke, A, die wir nicht haben, beziehungsweise B, wie schafft man die aufzubauen? Das ist doch dann ein Problem.
Vielleicht darf ich noch einen Satz zur Quote sagen. Quote wird schnell abgelehnt. Wir haben es auch gerade gehört, es waren die männlichen Zuhörer, die die Quote nicht wollten. Ich arbeite in einer sehr männerdominierten Wirtschaftsbereich, die Finanzwirtschaft. In Sparkassen ungefähr 70% der Mitarbeitenden sind Frauen. Mhm. Aber die Führungskräfte sind deutlich weniger Frauen. Das sind überwiegend Männer. Mhm. Zum Beispiel bei Sparkassenvorständen sind 8,5% der Sparkassenvorstände sind Frauen. Und da sieht man ein totales Mismatch. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht für die Quote. Ich bin auch kein Fan davon.
Sind Sie eine Quotenfrau?
Das ist genau die Frage, deswegen bin ich nicht für die Quote, weil man sich damit auseinandersetzen muss, ob man eine Quotenfrau ist oder nicht.
Ich hatte was ist so schlimm daran, eine Quotenfrau zu sein?
Ja, für mich persönlich gar nicht. Ich hatte die erste Diskussion letzte Woche mit einer Kollegin, die damit ein Problem hatte. Ich habe gesagt, über mich können die Menschen sagen, was sie wollen. Ich weiß, was ich kann. Ich setze mich durch. Ich habe den Job, den ich habe und ich habe den erreicht. Aber es erreichen diese Positionen in meiner Branche immer noch zu wenig Frauen. Und da spielt die Diskussion um die Quote eine ganz große Rolle. Also es wird sehr diskutiert und die Diskussion um die Quote, die hilft uns, weil in der Öffentlichkeit ist dieses Thema angekommen, in den Medien ist es angekommen. Wir sitzen heute hier zusammen, weil dieses Thema, dass Frauen in Führung gehen müssen, klar ist und ich finde, da ist die Quote wertvoll im Bewusstmachen des Themas.
Vielleicht können wir sie noch mal ganz kurz benennen zwischendurch, weil vielleicht nicht jeder noch mal das Gesetz präsent hat. Es liegt eine Quote von mindestens 30% Frauen in Aufsichtsräten voll mitstimmungspflichtiger und börsennotierter Unternehmen fest, die ab dem Januar 2016 neu besetzt wurden. Aktuell treffen diese beiden Kriterien auf 105 deutsche Firmen zu. Das Gesetz zur Frauenquote ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Im Bundestag haben wir momentan 32,4% Frauen vertreten, auch ein Rückgang. Mhm. Ich kann mich erinnern, es war 2012, 13, 14, als es so das erste Mal aufkam mit der Frauenquote, genau. Dass mein Chef mich damals fragte, Frau Peschke, würden Sie eine Quotenfrau sein wollen? Und ich habe gesagt, klar, kein Problem.
Völlig egal.
Warum nicht? Und das ist immer so negativ behaftet, ist es aber gar nicht.
Auch das müssen wir Frauen verstehen, dass es nicht negativ ist. Wir sind da der Feind, wenn andere sagen, also unser eigener Feind, wenn andere sagen, das ist eine Quotenfrau, kann uns egal sein. Was aber wichtig ist, finde ich, ein Bewusstsein dafür und dann Strukturen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Dazu gehört das, was Sie gesagt haben, eben Frauen ermächtigen, stärken. Dazu, das ist so diese individuelle, auf Frauen zugehen. Aber dazu gehören auch aus meiner Sicht institutionelle Rahmenbedingungen. Also wenn in Unternehmen zum Beispiel wenig Frauen in Führungspositionen sind, muss man verstehen, warum ist es so und muss diese Rahmenbedingungen versuchen zu ändern.
Was sind das für Rahmenbedingungen? Geben Sie uns da mal Beispiele.
Naja, also ein Beispiel und ich konnte da, wie viel Zeit haben Sie dafür?
Das könnte jetzt dauern. Ich unterbreche Sie gerne, wenn es zu lang wird.
Also ein Beispiel ist, bei Frauen fallen in der Regel die Familiengründungsphase und die Karrierephase zusammen. In der Zeit, in der Familien gegründet werden, sind die Frauen doch in der Regel die, die dann die längere Elternzeit nehmen. Es nehmen immer mehr Männer Elternzeit, aber die ein, zwei Jahre machen die Frauen. In dieser Phase finden die Karrierephasen statt für Männer in der Regel. Also wirklich sehr stereotyp, aber um so ein Phänomen zu erläutern. Dann passiert eben zum Beispiel, dass Frauen, dann, die dann einfach ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, dann zurück ins Unternehmen kommen, vielleicht noch mal ein bisschen zurückstecken müssen, um sich langsam wieder hochzuarbeiten. Und in manchen Unternehmen scheint dann die Karrierephase vorbei zu sein, scheint dann die Frau zu alt zu sein, um eben in diese Karriereleiter einzusteigen.
Oder sie blockiert sich selbst, indem sie sagt, wegen der Familie kann ich jetzt nicht mehr.
Genau. Und da bin ich wieder auf dieser Empowerment-Seite, von der Sie gesprochen haben. Das sind wirklich zwei Facetten, dass man erstmal Frauen müssen. Also sie müssen nicht wollen. Wenn Frauen keine Karriere machen wollen, keine Führungsposition wollen, ist es völlig in Ordnung. Aber wenn sie wollen, dann muss man sie dazu ermutigen, auch Chancen zu ergreifen, weil Chancen gibt's oft, wir ergreifen sie nicht immer. Und ich muss aber auch im Unternehmen dafür sorgen, dass dort Role Models sind, dass dort Netzwerke sind, dass dort Mentoring-Programme sind. Also es gibt ganz viele Facetten.
Aber Sie sagten gerade, in Ihrem Fall bei der Sparkasse gibt es nur 8,5% Frauen in Führungspositionen. Sie sind ja ein Role Model. Warum gibt es da so wenig Frauen?
Also ich muss dazu sagen, nicht bei mir in der Sparkasse, sondern in der Sparkassenorganisation. Ja, ja.
Bundesweit.
Ich muss ja morgen wieder ins Büro gehen. bundesweit, genau.
Ja.
Warum das so ist?
Oder
ist
ja, aber warum das der Anteil so niedrig ist?
Naja,
weil Sie sagen, Strukturen schaffen.
Ja.
Schafft es die Sparkasse offensichtlich nicht?
Offensichtlich nicht, genau. Das sind diese Strukturen, die wir kennen, dieses Thomas-Prinzip. Ne? Man sucht sich immer die Menschen aus, die einem selber am ähnlichsten sind. Also Thomas bestellt wieder Thomas in den Vorstand zum Beispiel.
Habe ich gehört, heißt jetzt Christian. Generationswechsel.
Ja, genau.
Ja.
Also diese Dinge, das sind zum Beispiel solche Dinge. Und das ist tradiert. Das ist einfach ein tradierter Beruf, in dem uns übrigens, weil der Hörer das sagte, eigentlich ist die Sparkasse in Ostdeutschland ist ein DDR-Unternehmen. Die Sparkassen haben zu DDR-Zeiten durchgehend auch existiert. Und auch dort war es eben so, dass damals über 70% Frauen gearbeitet hatten in der Sparkasse und trotzdem wenig Führungskräfte weiblich waren. Ich bin die erste Vorständin seit 202 Jahren in der Sparkasse. Aber es hängt ist wirklich eine tradierte Situation, die bei uns existiert. Und es gibt viele Männer und Frauen. Ich muss auch sagen, ich bin in meiner Karriere immer von Männern gefördert und unterstützt worden. Es waren nie Frauen, die das gemacht haben. Und da ist es gibt Menschen, die die Situation verändern wollen, auch ohne Quote. Es gibt tolle Initiativen. Und jetzt muss ich sagen, sind wir halt, wie wir hier sitzen, alle dran, diese Situation zu verändern.
Ja, das ist ein perfektes Stichwort, das wollte ich nämlich genau auch sagen. Wir dürfen da auch selbstkritisch sein als Frauen und wirklich auch Frauen unterstützen und diesen vielleicht mal mit diesem Blick, den wir auch manchmal haben, ne? Andere Frauen, oh, die ist jünger, die ist schöner, die beiße ich jetzt mal weg. Also ist mir schon so gegangen tatsächlich. Das ist einfach, das hat dieses Netzwerken von uns Frauen, hat es im Prinzip vermiest. Ne? Männer denken, glaube ich, nicht so. Die denken nicht so, da gilt eher das Thomas-Prinzip. Und wir Frauen, wir wollen das gar nicht, eine Frau neben uns haben, weil sofort dieses Konkurrenzdenken da ist, wups, was hat die, was ich nicht habe, könnte die irgendwie...
Ist das nicht Klischee?
Also ich kann es nicht bestätigen. Also ich kann es leider nicht bestätigen.
Also mir ist das tatsächlich passiert, schon mehrfach. Mhm. Und es muss ja irgendeinen Grund geben, warum Männer netzwerken und Frauen eher nicht. Mhm. Und ich weiß eben auch, ich muss jetzt wieder auf ihre Vorgängerin zurückkommen, die hat es auch bestätigt, sie ist nie in ihrer Karriere von Frauen unterstützt worden. Und tatsächlich bin ich auch von einem Mann, also von meinem Bürgermeister gefördert worden, der mein Potenzial, meine Talente gesehen hat, warum ich jetzt Amtsleiterin bin.
Haben Sie schon mal jemanden gefördert? Also haben Sie schon mal eine Frau gefördert?
Ja, und deswegen mache ich jetzt auch diesen, also sicherlich auch nicht von Anfang an, das ist ja auch ein Entwicklungsweg. Ne? Mhm. Ich habe sicherlich von den Dingen, von denen ich gerade gesprochen habe, hatte ich sicherlich auch so Gedankenmuster in mir und bin aber selbst reflektiert und sage, nee, da ist jetzt Schluss damit. Wir wollen Sisterhood, wir wollen als Frauen gemeinsam stark sein und deswegen mache ich auch diesen Tag unter anderem.
Aber vielleicht nochmal zurückzukommen ganz kurz. Ich denke, es sind auch Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die es Frauen auch ermöglichen, genauso wie heute auch jungen Männern, neben der Familie und einem vollen Beruf oder auch im Beruf eine höhere Verantwortung, die in der Regel ja mehr als 100% von uns erfordert. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht möglich machen, dass eine Frau tätig sein kann, dann wird sie auch nicht den Mut haben, in eine Funktion zu gehen. Und ich hatte das vorhin für mich selber gesagt. Ja, ich bin auch immer der Meinung, man braucht Männer, die sich dafür engagieren, dass Frauen gestärkt werden, dass sie in die Funktion, die das sehen, dass das ein Problem ist. Aber es bedarf auch zum Beispiel der Kita-Plätze. Das war ein Riesenschritt gewesen. Und wir haben im Osten, ich sage immer, wir haben gekämpft darum, dass uns das nicht wieder genommen wird an dieser Stelle. Es gab ja mal den Vorschlag oder besser gesagt auch die Anstrengung, die Betreuungszeiten deutlich zu senken. Ja. Und das ist eine Rahmenbedingung, die wir brauchen. Das Netzwerken, um das nochmal aufzugreifen, kostet Zeit. Wenn während, ich sag pauschal jetzt, ja, die Männer abends in die Kneipe gehen und sich austauschen, machen wir die Hausarbeit.
Das ist so.
Ja? Und das ist so ein Umdenken auch. Und da brauche ich auch immer Frauen, die dann solche Netzwerke aufschlagen und sagen, lasst uns mal zusammensetzen, man kennt sich untereinander, das ist eben wichtig. Aber mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, der Rahmen muss stimmen. Und bei mir war es auch immer mein Mann vor allen Dingen gewesen. Wenn der nicht im gleichen Maße mitgezogen hätte, wäre das nicht umsetzbar. Ja. Und da ging es noch nicht mal um ehrenamtliche Tätigkeit, sondern so eine Funktion verlangt eben eine 24-Stunden-Tätigkeit und meistens noch länger in der Woche. So, und die sollten wir nicht vergessen, also diese Rahmenbedingungen.
Frau Schramm, Sie sind mir so still geworden.
Für uns gibt es keine Frauenquote.
Ja, aber Sie haben da sicherlich als Frau eine Meinung zur Frauenquote. Auch wenn Sie jetzt Wehrleiterin sind bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Ich bin eigentlich gegen die Frauenquote, weil ich eher die Kompetenzen einfach sehe. Also du musst ja die Kompetenz mitbringen und sollte es egal sein, welches Geschlecht du mitbringst.
Sollte sein.
Ja, also
sagten Sie.
Ich sehe es bei mir in der Feuerwehr, also jeder hat eigentlich die Chance, dahin zu kommen, wo er hin möchte, wenn er die Kompetenzen mitbringt.
Und in der Schule?
Da sicherlich auch.
Sicherlich heißt, Sie sind nicht ganz sicher.
Ja, doch, eigentlich schon. Also ich finde, du musst eben einfach selbst an dir arbeiten, sicherlich klar die Fachkompetenz erwerben, aber eben auch dieses Selbstwertgefühl dir aufbauen. Und weil wir das Thema hatten, Frauen unterstützen Frauen nicht, aufgrund der Optik vielleicht, die ist hübscher als ich oder ne, dass ich irgendwie Angst hätte, sie könnte mir den Platz wegnehmen. Da finde ich, da fehlt es halt dann an Selbstwertgefühl, was man sich selbst aufbauen sollte. Ne? Man weiß ja dann selbst, was man kann und was nicht.
Okay.
Sollte man wissen.
Frau von Kreilsheim, Sie wollten noch mal kurz über Role Models sprechen, haben Sie mir gerade gesagt.
Genau, vielen Dank. Das Stichwort viel vorher. Ich habe ein bisschen den Faden verloren.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir es noch mal übersetzen.
Genau. Also eine Person, die Vorbildfunktion hat, vor allem für, ich sag mal, jüngere Menschen,
ja,
die man, der man, von der man gewisse Verhaltensweisen sich abgucken kann, der man nacheifern kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Instrument, gerade bei dem Thema, das wir heute bewegen. Und wir hatten vor einigen Jahren bei uns im Haus zu diesem ganzen Thema Vielfalt in Führung, Wissenschaft begleitet, eine Untersuchung gemacht, weil ich wissen wollte, warum nimmt die Anzahl von Frauen in Führungspositionen ab, je höher die Führungspositionen sind. Und da war zum Beispiel, da gab es anonyme Interviews, da war ein Hinweis, dass die Frauen, die im Top-Management bei uns sind, keine Role Models sind. Warum? Was haben wir gemacht? Wir haben offensichtlich Verhaltensmuster, Machtmuster von männlichen Kollegen angenommen. Das finden viele junge Frauen unattraktiv und wollen das für sich nicht. Und das ist vielleicht eine Sache, oder es ist wahrscheinlich eine Sache, die mittlerweile im Wandel ist, dass man noch vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren, wenn man in so Top-Management-Positionen kommen musste, da konnte man vielleicht auch nicht Frauen fördern, weil dann hieß es nur, na klar, die beschäftigt sich nur mit diesem Thema. Also dieses mit männlichen Machtstrukturen mitzuschwimmen, um überhaupt in diese Position zu kommen, war und ist teilweise immer noch wichtig. Und dann ist es aber wichtig, die Rolle, die man dann hat, auszufüllen, authentisch zu sein, weiblich zu sein, aber ohne Weibchen zu sein, ja, und diese, ich sag mal, typischen oder einem an die eigenen positiven Verhaltensweisen, die eher weiblich konnotiert sind, auch zu leben. Und dann wird man zum Role Model. Aber das ist nicht jede Frau in der Führungsposition ist automatisch ein Role Model. Aber ich glaube, da hat sich das mittlerweile doch etwas, zumindest in meinem Beruf, geändert.
Man sollte das vielleicht anstreben.
Absolut, ja. Absolut, ja, auf alle Fälle. Und das ist auch, ich finde ja immer, das Wichtigste bei allen Dingen, die nicht so sind, wie man sie sich wünscht, ist sich bewusst machen und drüber sprechen. Und was wir heute machen, dass wir uns hier austauschen mit durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln, ist wichtig, um sich darüber bewusst zu werden und zu sagen, man ist vielleicht ein Role Model schon. Oder man ist es eben nicht. Ich dachte, dass ich sei das. Und dann sagen die jungen Kolleginnen, nee, so wie sie will ich nicht werden. Dann ist es gut, weil das gibt mir dann die Möglichkeit, darüber nachzudenken und Dinge zu verändern.
Sind Sie mit so einer Art Kritik schon mal konfrontiert worden?
Ja, klar. Na klar. Und das ist auch gut so. Ja, da bin ich schon mal dankbar für gewisse Offenheit.
Was kam denn da, wenn Sie uns das vielleicht erzählen wollen oder auch nicht, das war auch kein Problem, aber was kommt denn da für Kritik von der Generation Y?
Also da wird jetzt zum Beispiel ein Bild gezeichnet und das hat jetzt nichts in meinem Haus unbedingt zu tun, sondern das ist jetzt auch gerade bei mir in der Branche durchaus üblich. Man rennt in Sitzungen, man sitzt 2-3 Stunden in Besprechungen, Menschen, die dort eben, wie soll ich sagen, die wichtige Themen der Welt bewegen. Und nach 2-3 Stunden rennen alle wieder total hektisch raus. Es wird nicht kommuniziert, worüber gesprochen wurde. Und man ist dann der Inner Circle, der über die Geschicke eines Unternehmens entscheidet. Das ist ich stelle mir das bei DAX-Konzernen noch viel gravierender vor. Und das ist zum Beispiel nicht eben offen kommunikativ, so wie wir ja eigentlich sind. Es ist nicht, man nimmt Menschen dadurch nicht mit. Man ist nicht transparent. Es ist nicht nachvollziehbar, wie man sich positioniert. Und das empfinden zum Beispiel junge Menschen als total unattraktiv. Ja. Dieses Einbindende, dieses offene, Umarmende, ich denke, das ist total wichtig.
Inwiefern hat sich denn die Sparkasse verändert, seit Sie Vorständin sind?
Das müssen Sie jetzt meine Kollegen fragen.
Aber vielleicht gab es ja schon mal eine Feedbackrunde oder so.
Also mein Gefühl ist, aber ich werde das morgen gleich mal an den Kollegen fragen, Ich glaube, dass in den Sitzungen eine andere Stimmung ist. Ja, dass übrigens, das liegt nicht nur an mir, sondern je mehr Frauen dabei sind, ist die Stimmung eine andere. Ich habe lange nicht verstanden, wieso mein Vorstandsvorsitzender mich immer zu Vertragsverhandlungen mitgenommen hat und ich mit dem Thema gar nichts zu tun hatte. Aber in dem Moment, wo ich mit am Tisch saß und die anderen ausschließlich Männer waren, sofort anders gesprochen wird. Ja, das ist auch, das sind Stereotype. Das ist so ungefähr so.
Was meinen Sie mit anders?
Vermittelnder, konzilianter, freundlicher, vielleicht nicht ganz so männliche Drohgebärden, Verhandlungsgebärden benutzt haben. Ich glaube, das ist unsere Kraft, die wir haben, ja, dass wir Stimmung verändern können, dass wir Dinge anders angehen können. Ich kommuniziere sicher anders als meine Kollegen. Ich versuche sehr transparent zu sein und nicht so eine Informationsarbitrage. Das heißt, ich behalte Informationen für mich, weil Wissen ist Macht und gibt es nicht weiter. Ich versuche das anders zu machen. Deswegen bin ich ein großer Verfechter von gemischten Teams. Ich muss das auch mal sagen. Lehman Sisters wäre genauso pleite gegangen wie Lehman Brothers, aber die in der Finanzmarktkrise. Aber gemischte Teams haben einfach den besten Erfolg.
Mhm. Wie sind Sie eigentlich Vorständin geworden? Hatten Sie einen männlichen Förderer? Oder
ja, wer? Ja. Also ich hatte, to make a long story short, ich hatte immer so Jobs, die so beratend waren. Ich habe den Vorstand beraten, also die graue Eminenz im Hintergrund. Ich fand das großartig, ja, in diese üblichen Strukturen, Machtstrukturen gar nicht eingebunden zu sein. Und unser jetziger Vorstandsvorsitzender Joachim Hof sagte dann irgendwann mal, und das hört hier jetzt auf, ja, und Sie übernehmen Verantwortung für Fachgebiete, die ganz bankfachlich sind. Sie werden übernehmen Führungsverantwortung und habe dann die ganz klassische Kernerarbeit gemacht, die man so im Unternehmen macht, war auch sichtbarer dadurch. Und so ging das dann. Und dann geht man bei uns, es ist ein sehr vorgezeichneter Weg, geht man den dann weiter in Richtung so weit hoch, wie man es eben möchte und unterstützt wird auch.
Inwiefern fühlen Sie sich denn gleichberechtigt?
Die Frage habe ich mir nie gestellt, weil ich mir das einfach unerschrocken rausnehme. Also Eva-Maria Stange vorher sagte, sich was trauen. Wenn man in einer Führungsposition ist, gehört auch eine gewisse Angstfreiheit dazu. Mhm. Und auch Ängste, die wahrscheinlich normal sind, wie Sie gesagt haben. Da liegt man nachts im Bett und denkt, oh Gott, am nächsten Tag drauf zugehen und machen. Also wenn Ängste da sind, überwinden.
Auch mal Fehler zulassen. Ne? Dass Fehler gemacht werden dürfen, um daran auch zu wachsen.
Auch zu Fehlern stehen. Ja, das ist nämlich auch nicht unbedingt üblich, genau, zugeben. Und ja, für mich absolut gleichberechtigt.
Wie ist das eigentlich in der Politik? Frau Stange. Fehler zugeben, ja. Also das ist ja
natürlich. Also ich habe gerade, als die Frau von Kreilsheim gesprochen hat, nochmal darüber nachgedacht. Also ich glaube, viele Frauen, auch erfolgreiche Frauen in Führungspositionen, sind immer authentisch, sind empathisch. Und wenn man empathisch ist, dann hängt damit auch automatisch zusammen, für mich jedenfalls, dass man auch zu seinen Fehlern steht und das auch anspricht. Ja. Also das sind so Dinge, die ich auch immer wieder beobachtet habe, die ich aber auch an mir selber fest und hier auch gespiegelt kriege.
Dann. Darf ich mal ganz neugierig sein, was ist bei Ihnen? Was sehen Sie als Ihren persönlichen Fehler an, den Sie ansprechen?
Mein persönlichen Fehler.
Ja. Sagt man immer so leicht, ne?
Ja, das sagt man so leicht. Ne? Also ich habe mich ja 2019 entschieden, dann wirklich komplett alles niederzulegen, weil mein, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber etwas, was mir schon wehgetan hat, dass die Familie immer hinten angestanden hat. Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin über weite Strecken gependelt. Ich war ja so nicht viel greifbar oder nur am Wochenende greifbar und habe wirklich dann für mich entschieden, in den letzten Jahren, Schluss jetzt ist die Familie dran. Und auch vor dem Hintergrund, dass man auch schöne Dinge innerhalb der Familie hat. Also, aber jetzt so im beruflichen Fehler, klar gibt es immer mal Fehler, aber es gab nicht den großen Fehler. Ja? Und es gibt doch Punkte, wo man sagt, jetzt bist du gescheitert. Aber also es gab eine Situation als GW-Bundesvorsitzende, die müsste, kann ich jetzt in der Dinge nicht so ausschreiben. Es hing zusammen mit der Gründung von Verdi damals, also mit dem Zusammenschluss der öffentlichen Dienstgewerkschaften des DGB. Und ich hatte eine grundsätzlich andere Meinung als einige unserer Landesvorsitzenden Männer. Ja, und an der Stelle hätte ich gesagt, Schluss jetzt. Ich stehe zu meiner Meinung und ich denke, das ist das Beste. Da war es dann, gab es eine lange Aussprache und ich bin dabei geblieben. Aber das sind so Situationen im Moment, wo ich sage, verstehe. Okay,
keine grundsätzlichen.
Hast du jetzt einen Fehler gemacht? Hast du das nicht richtig verstanden? Oder ist das ganze Projekt gescheitert, weil es Rahmenbedingungen gibt? Aber so, also das muss man im Moment sagen. Im Moment ist der Fehler. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit dem Fehler um?
Sind Sie ein konsequenter Mensch?
Ja, bin ich schon. Also ja, doch, bin ich schon dann. Ne? Also ich sage, das muss man, glaube ich, auch. Also wenn man eine bestimmte Verantwortung hat, dann muss man auch dazu stehen und dann muss man auch konsequent sein. Mhm. Ja, es sei denn, es gibt Argumente, die dagegen sprechen. Ja, also es gibt, das ist zum Beispiel auch etwas, was uns Frauen vielleicht eher kennzeichnen. Wir reden, also wir kommunizieren sehr viel. Mhm. Ja, und versuchen, es ging zum Beispiel um unser Gesetzesvorhaben, Hochschulgesetz, ich hatte es vorhin schon gesagt, da sind einige Dinge drin, die wollte ich so nicht haben und dann habe ich halt mit 5 Juristen da zusammengesessen. Ich liebe die Juristen mittlerweile, aber man musste dann sich austauschen, man muss dann darüber reden, über so einen Punkt. Und letztendlich, das ist der vierte Punkt, glaube ich, wir sind vielleicht auch kompromissfähiger. Also in der Lage, auch mit anderen Meinungen umzugehen und einen Kompromiss zu suchen. Mhm. Ja? Und das verhindert ja auch, dass man Fehler macht. Also wenn man rechtzeitig erkennt, die Situation, kannst du jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, dann sucht man nach einem Kompromiss. Und in der Politik, die lebt von Kompromissen. Also das ist so. Ne? Und ja.
Die Demokratie ist ein einziger Kompromiss.
Ist richtig, aber manche Menschen verstehen das nicht. Ja, manche Menschen meinen, man muss mit dem Kopf durch die Wand gehen und das ist dann halt eine Diktatur. Und die wird in der Regel von Männern geführt.
Vier starke Frauen haben uns heute ihre Geschichte erzählt. Und ich wollte jetzt nochmal mit einer ganz speziellen Frage an Sie herantreten. Und zwar hatten wir es vorhin von Role Models. Also das ist der englische Begriff für positive Vorbilder, die wir brauchen als Mensch und als Frau. Und ich wollte Sie fragen, welche Vorbilder Sie haben, die Sie in Ihrer Arbeit jeden Tag aufs Neue motivieren. Frau Frechtdoring, wollen Sie anfangen?
Ja, mache ich doch glatt.
Wen haben Sie denn?
Ja, also wir haben gerade über Angela Merkel gesprochen und ich darf sagen, sie ist es nicht. Das ist jetzt mal eine ketzerische These von mir, weil Angela Merkel ist mir einfach zu wenig Frau. Mhm. Und ich stehe, und dafür bin ich auch angetreten, für die Frau, die auch Frau sein darf und trotzdem kompetent. Mhm. Und jetzt gebe ich mal ein ganz ketzerisches Motto noch rein. Mein Vorbild ist aus dem Film Natürlich Blond, diese Elle Woods. Ich weiß nicht, ob den Film jemand gesehen hat.
Nee.
Habe ich mich auch jahrelang dagegen gewehrt. Schauen Sie sich den mal an. Das ist Women Empowerment pur. Weil hier ist eine lebenslustige, attraktive Frau, die sich mehr so mit Äußerlichkeiten beschäftigt hat, kommt plötzlich auf die Idee, ein Mann steht dahinter natürlich, auf die Idee, in Harvard zu studieren und schafft das tatsächlich, wird aufgenommen in Harvard und wird dann dort die beste Studentin ever und gleichzeitig dann auch eine sehr, sehr gute Anwältin. Da gibt es auch noch dann Teil 2 und 3, sie geht dann sogar in die Politik. Und das, finde ich, ist vorbildhaft für so viele Frauen, weil diese Frau behält sich ihre Weiblichkeit, ihre Schönheit, ihre Lebensfreude, behält sie sich trotz dieser Kompetenz, kann also beides vereinen. Und die Frau von Greisheim hat es auch schon betont vorhin, wir Frauen, wenn wir in einen Raum kommen, der Raum verändert sich sofort durch eine gewisse Leichtigkeit, durch andere Gespräche. Und ich nehme das so wahr, wenn ich wirklich in der Beratung mit bin, es wird in der Regel wird gelacht, weil ich eben auch so eine Leichtigkeit mitbringe, ohne dass irgendwie an meiner Kompetenz irgendwie ein Abstrich erfolgt.
Und aber da haben Sie recht, das wird manchmal fälschlicherweise gleichgestellt mit Inkompetenz, wenn Frauen ein bisschen
und das,
lachen und albern sind. Oder
genau,
so.
Und das dürfen wir aber auch, also ich meine, das dürfen wir auch zu uns stehen, zu unserer Weiblichkeit. Und es gibt auch ein tolles Zitat, ein ernstes Gesicht hilft nicht, um vernünftig zu handeln.
Ja, da haben Sie recht. Ich frage Sie trotzdem nochmal nach konkreten Personen.
Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also
wo der Gedanke daran Ihnen hilft, zu sagen, das kriegst du jetzt irgendwie hin? Das macht dir den Tag jetzt besser oder so?
Also es muss auf jeden Fall, ich habe jetzt keine konkrete Person vor Augen, eine weibliche Frau. Also ich mag
es. Es kann auch ein Mann sein, habe ich ja gesagt.
Ja, genau. Nee, aber bei mir ist tatsächlich das Vorbild eine Frau, die zu ihrer Weiblichkeit steht und dennoch ihr Leben, also ihre Selbstwirksamkeit zum Ausdruck bringt.
Frau von Kreilsheim, wie ist es bei Ihnen?
Ich arbeite Gott sei Dank in einem Beruf, in einem Umfeld, wo ich bei verschiedenen Veranstaltungen, Gelegenheiten Menschen auch neu kennenlerne, aus meiner Branche, aus meinem Umfeld, die mich wirklich inspirieren. Habe diese Menschen auch Gott sei Dank bei mir im Unternehmen. Denen sage ich es aber persönlich noch. Aber wer wirklich ein echtes Role Model ist, ein Vorbild ist und obwohl er leider schon verstorben ist, ist der frühere Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlung, Martin Roth, der, und da spielt er das eine Rolle, so ein großes Leben zu leben, großzügiges Menschen, Nationen verbinden, eine besondere Art der Menschenführung, so eine, ich sag's mal, so eine gewisse intellektuelle Großzügigkeit auch. Mhm. Also da ist mir das gar nicht so spezifisch jetzt für ob es eine Frau ist oder ob es um Frauenförderung geht, sondern einfach Menschen, das Beste aus Menschen rauszuholen, Menschen Flügel zu verleihen. Und das hat Martin Roth auf alle Fälle geschafft, leider viel zu früh gestorben. Aber manchmal denke ich immer noch, was würde er jetzt wohl tun?
Mhm. Frau Stange, wie ist es bei Ihnen?
Also die Frage ist schwer zu beantworten. Weil ich sage erstmal, ich habe kein Role Model. Als ich angefangen habe, überhaupt auf meiner Verantwortungsleiter zu steigen, hat es eigentlich nie irgendjemanden gegeben, der für mich als Ganzes ein Vorbild gibt. Es gibt immer Menschen, die einem begegnen, die man nicht mal so sehr bewundert, sondern in ihren bestimmten Eigenschaften zu schätzen. Also ich gehe mal ganz weit zurück. Ich hatte einen Mathe-Physik-Lehrer in der Schule gehabt. Der hat mir nicht nur die Fächer beigebracht, sondern der war als Lehrer, war der für mich damals das Größte. Und das war letztlich der Ausgangspunkt, warum ich auch diese Fächer dann studiert habe und Lehrer dazu war. Also es sind immer so einzelne Personen. Ne? Und dann gibt es Menschen, also vorhin wurde von Angela Merkel gesprochen. Angela Merkel als ganze Person wäre jetzt für mich nicht das Role Model. Aber sie ist jemand, die sehr klar und deutlich auch unabhängig von anderen erstmal ihre Meinung sagt und gesagt hat und auch, und ich weiß, was bis zum gewissen Grad, was in solchen Haifischbecken passiert, sich da auch durchsetzen konnte. Und das ist schon etwas, da muss man sehr gefestigt sein innerlich, um das zu erreichen. Also ich will jetzt nicht so werden oder würde sowieso nicht, aber diese Festigkeit bei gleichzeitiger Authentizität, das ist so etwas, was ich da schon immer wieder, ja, bewundert ist Quatsch, aber was ich schon für notwendig halte. Ja, weil ich bin ja auch viel in Runden gewesen, wo ausschließlich Männer waren. Egal, ob das beim DGB gewesen ist oder jetzt mit den Professoren, wo wenige Professorinnen ja Rektor gewesen sind oder sind. Und das ist man immer bei Männern, unter Männern. Und da gibt es einzelne Eigenschaften, wo ich sage, okay, das schätze ich. Ja. Mhm. Aber so eine ganze Person als Role Model.
Meinte ich auch nicht. Es kann ja mehrere geben. Genau. Da haben Sie ja völlig recht. Genau. Frau Schramm, wie ist es bei Ihnen? Sie sind jetzt die Jüngste in der Runde. Ich bin gespannt.
Also bei mir ist es tatsächlich auch keine Berühmtheit, keine Prominenz oder ich mache da auch keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau. Ich schaue da eher auf den Menschen und da ist mein persönliches Vorbild mein Großvater. Und auch mein Papa eigentlich. Also Helmut Schramm, mein Opa, war eben auch 40 Jahre lang Wehrleiter in unserer Feuerwehr. Mhm. Und ich bewunderte immer seinen Führungsstil. Ich habe ihn selbst kaum erlebt, war ich einfach zu jung als Wehrleiter. Aber auch so von Erzählungen, von seinen Erzählungen, von den Erzählungen der Kameraden zu deren Zeit, die haben alle geschwärmt davon, wie er geführt hat. Und das war immer so frei nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Also so sinnbildlich diese Ohrfeige verteilen an der passenden Stelle, also dieses Machtwort mal aussprechen und dann aber im Gegenzug wieder die Wange streicheln bei den Kameraden. Also er war nie nachtragend. Ich finde, es ist auch eine ganz große Eigenschaft, die man mitbringt.
Dinge einfach zu vergessen, ob man will oder nicht.
Dass man jemandem einfach mal die Meinung sagt, ordentlich Kritik äußert, dann aber sagt, okay, an der Stelle jetzt abgehakt, wir machen weiter, wir müssen zusammenarbeiten, uns gegenseitig vertrauen. Und dieses Nicht-Nachtragend-Sein finde ich eben sehr stark. Und das hat mein Papa dann auch weitergelebt. Und also an der richtigen Stelle ernst sein, Machtwort sprechen, Führungsfunktion ausüben und dann eben auch einfach dieses Menschsein, humorvoll sein, kameradschaftlich miteinander leben. Und ich versuche, das eben so auszuführen.
Schön, da kann man eigentlich ein Schlusswort jetzt gar nicht formulieren, oder? Ich bedanke mich heute Abend ganz herzlich bei Eva Maria Stange, der ehemaligen sächsischen Wissenschaftsministerin, bei Petra von Crailsheim, der Vorständin bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, bei Saskia Schramm, der Wehrleiterin der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg, und bei Beate Frech-Döring, der Organisatorin des Women Empowerment Day in Zwickau. Frauen in Führungspositionen sind bis heute keine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist, wie haben sie es dorthin geschafft? Wie hilfreich war und ist die Frauenquote und was ist notwendig, damit Karriere und Gleichberechtigung wirklich funktionieren? Und nach unserer Diskussion hören Sie jetzt noch zwei Interviews zum Thema, die habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Zum einen mit Kerstin Schmiedchen, der Präsidentin des Karnevalsvereins der Muldenschiffer zu Westewitz, und mit Dag Schölper. Er ist der Geschäftsführer vom Bundesforum Männer in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Schölper.
Schönen guten Abend, Frau Peschke.
Was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck dieses Bundesforums für Männer?
Das Bundesforum Männer ist 2010 gegründet worden. Es ist ein Dachverband, das heißt, hier sind Mitgliedsorganisationen aus dem Bereich der jungen Männer- und Väterarbeit, die sich zusammengeschlossen haben aus zwei Gründen. Das eine ist, sich fachlich zu vernetzen, auszutauschen, um das fachliche Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern eben gemeinsam hier weiterzukommen. Und das zweite ist, und das ist das Wesentliche, politisch eine gemeinsame Stimme zu haben, um im Rahmen von Gleichstellungspolitik, Familienpolitik, Sozialpolitik eben die Perspektiven von jungen Männern und Vätern in den bundespolitischen Raum einbringen zu können.
Herr Schöpper, das klingt jetzt alles höchst offiziell. Können Sie mir noch mal hemdsärmlich erklären, warum es einen Bundesverband oder eine Interessenvertretung für Männer geben muss?
Das ist relativ einfach und profan. Auch Männer haben in ihrem Leben Herausforderungen, wenn sie Vater werden, wenn sie einen Angehörigen haben, der pflegebedürftig wird, wenn sie einen atypischen Beruf ausüben wollen, wo ihre Freunde und Verwandte vielleicht sagen, du bist doch ein Mann, wieso willst du jetzt Nail-Designer werden? Und dann stehen sie im Zweifel ziemlich alleine damit und es braucht ein Gegenüber, der sagt, nein, das ist völlig in Ordnung, wir setzen uns dafür ein, Männer sollen auch klischeefreie Berufe auswählen können. Männer sollen natürlich auch ihre Oma pflegen können. Männer sollen bei ihren kleinen Babys auch zu Hause sein können. So wie es für Frauen häufig für völlig selbstverständlich gehalten wird, soll es für Männer das auch sein, ohne dass sie dabei in ihrer Männlichkeit oder in ihrem Menschsein in Frage gestellt werden. Und dafür setzen wir uns ein.
Und wie können Sie denn jetzt ganz konkret helfen? Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
Also ganz konkret bieten wir als Dachorganisation eine Online-Plattform für Männerberatung an, wo sich Menschen, die auf der Suche sind nach Antworten, eben Hilfe suchen können. Also das ist ganz konkret, man ruft einfach wo an und hat ein Gegenüber, wenn man einfach Probleme hat, wenn man eine Herausforderung hat, wo man selbst einfach ein bisschen Orientierung und Rat braucht oder einfach mal jemand, der einem dazuhört und ein gewisses Verständnis dafür hat und eben sich nicht wundert, dass da jetzt ein Mann anruft mit dieser Frage. Das ist etwas ganz Konkretes, und auf einer politischen Ebene setzen wir uns beispielsweise dafür ein, dass es sowas wie eine Lohnersatzleistung auch für diejenigen gibt, die Oma pflegen und nicht aus ihrem Beruf aussteigen wollen, sondern von 40 Stunden auf, sagen wir, 32 reduzieren wollen, um eben einmal in der Woche den Einkauf machen zu können und mit der Pflegestation die nächste Woche durchzuplanen, wann die dann kommen.
Wann hat sich denn Ihrer Meinung nach die Rolle des Mannes, die ja immer schon sehr dominant war, so geändert, dass es plötzlich so eine Ratgeber braucht?
Das ist natürlich historisch betrachtet eine Pendelbewegung. Es gibt immer Modernisierungsschübe und dann gibt es Herausforderungen, die das wieder in Frage stellen. Also von daher, glaube ich, kann man lange Zeiten zurückschauen, wo sich das abzeichnet. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, dass schon in den letzten 30 Jahren sich viel verändert hat, einfach auch vor dem Hintergrund, weil klar ist, dass Männer wie Frauen gebraucht werden auf dem Arbeitsmarkt, dass Männer wie Frauen gebraucht werden im Kontext von Familie, also Kinderbetreuungsstrukturen sind nicht mehr flächendeckend, wenn wir auf die Bundesländer, für die der Sender steht, schauen, ist das auch nicht mehr so selbstverständlich. Hier brechen Strukturen weg und die Familien stehen alleine mit ihren Kleinen da und müssen überlegen, wie kriegen wir das eigentlich hin zwischen Beruf und Familie, das alles gut aufzuteilen, sodass einfach sich viele die Frage stellen, wie können wir es machen? Und da haben einfach Männer ganz natürlich die Frage, ja, wie kann ich eigentlich auch mal stundenweise eher nach Hause gehen und muss mal die Produktionsstätte verlassen, um mich eben um ein krank gewordenes Kind zu kümmern. Das ist einfach selbstverständlicher, liegt oben auf und die Männer wünschen sich, dass das in den Unternehmen, dass es aber auch politisch normaler ist, dass sie eben auch sagen, Chef, ich müsste mal nach Hause, mein Kind ist krank geworden, und dass sie dann nicht Augen rollen, sondern sagen, ja klar, dann bis morgen und hoffentlich geht es dann wieder besser. So, also das ist ganz normal geworden in den letzten, ich würde sagen, 20, 30 Jahren. Und hier ist aber noch weiterhin viel Luft nach oben, dass es eben auch selbstverständlich ist und auch Unternehmen wie eben Politik, Kommunalpolitik, aber auch Landespolitik selbstverständlich sagt, ja, hier helfen wir den Familien, hier helfen wir den Männern selbstverständlich.
Und trotzdem, Herr Schölper, hat sich die Macho-Männlichkeit noch nicht in Luft aufgelöst?
Dann zum einen ist das ein sehr funktionierendes Muster, also Stärke, Leistungsorientierung, Durchsetzungskraft, auch im Zweifel mal mit unfairen Mitteln. Das funktioniert halt in gerade schwierigen Zeiten häufig sehr gut. Und von daher erscheint es dann ja auch plausibel, dass weiterhin anzuwenden. Auch die Rollenaufteilung, einer bleibt zu Hause, einer geht dem Broterwerb nach, funktioniert in den Strukturen, die wir gerade erleben, auch relativ gut. Also die Corona-Krise hat es ja gezeigt, dass es leicht war, in die tradierten Muster zurückzufallen oder zurückzugehen, und dass es eben eher schwer war zu sagen, okay, wir versuchen hier 50-50 zu leben, weil einfach viele Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind, das gar nicht ermöglichten, außer die systemrelevanten Kassiererinnen und natürlich im ganzen Pflegebereich. Aber auch da zeigte sich ja, dass das für die Familien enorm schwierig war und dass es für Männer deswegen eher angezeigt, fast rational logisch erschien, auf klassische Männerrollen zurückzugreifen. Und von daher ist es sehr stabil und sehr eher schwer dagegen anzugehen. Da muss man ja schon fast Heldenmut aufbringen, um zu sagen, nee, ich möchte kein gestählter, harter Kerl sein, sondern sehr sanft und zurückgenommen und mich um meine Familie kümmern und eben nicht klassischen Bildern entsprechen zu müssen.
Herr Schöpper, Männer verdienen im Durchschnitt trotzdem immer noch mehr als Frauen. Auch sind sie in Führungspositionen besser vertreten. Jetzt suchen dann Unternehmen mit Quote dann nach einer Frau und die Männer fühlen sich plötzlich diskriminiert.
Ja, das Phänomen nehmen wir wahr. Wer es gewohnt ist, dass es normal ist, dass man eine bessere Ausgangsposition an der Startlinie hat, für den fühlt sich die plötzliche Gleichstellung im Zweifel wie Benachteiligung an, weil es einfach immer so gewesen ist. Und hier müssen wir tatsächlich mit Aufklärung gegenarbeiten und meinen Geschlechtsgenossen dann durchaus erklären, dass es eben Chancengleichheit im Zweifel, wenn man lange privilegiert war, sich wie eine Benachteiligung anfühlt, aber eben keine ist. Und das ist nicht ganz einfach und man muss es auch ernst nehmen, dass sich das erstmal komisch anfühlt, dass man sich plötzlich herausgefordert fühlt, dass man den Eindruck hat, jetzt überholen mich hier aber welche, die da vorher gar nicht da waren. Ja, stimmt, sie waren vorher nicht da, aber es war eben eher eine Diskriminierung, dass die nicht da waren. Also wenn wir jetzt von Frauen reden an der Stelle, dass sie eben ausgebotet waren oder dass sie eben mit Familienaufgaben so gebunden waren, dass sie eben nicht den Overperformer für die Unternehmensleitungsstelle abgeben konnten. Und nun sind sie aber da und wollen mitspielen. Und das fühlt sich dann im Zweifel wie Diskriminierung an, ist aber gar keine.
Wir sprechen heute über Frauen in Führungspositionen und wie sie dahin gekommen sind. Und das wird jetzt ganz besonders interessant, denn es geht um Kerstin Schmiedchen. Sie ist die Präsidentin des Karnevalsvereins der Muldenschiffer zu Westewitz. Einen schönen guten Abend, Frau Schmiedchen.
Guten Abend.
Frau Schmiedchen, wie lange sind Sie denn schon Präsidentin des Karnevalsvereins?
Ich bin seit 11 Jahren Präsidentin.
Seit 11 Jahren und da gab es auch keine Diskussion zwischendurch?
Also bei uns wird alle 3 Jahre gewählt und ich bin sozusagen schon das 3. Mal wieder gewählt worden.
Ah, was machen Sie eigentlich beruflich, so hauptberuflich?
Ich bin Lehrerin an der Oberschule.
Ah, und Lehrer haben besonders viel Zeit und deswegen können sie noch im Karnevalsverein Präsident machen, ne?
Ganz so einfach ist es nicht, aber man kann sich natürlich die Zeit frei einteilen. Und der Karneval ist ein guter Ausgleich zu der anstrengenden Arbeit. Ja.
Wer oder was hat Sie denn zur Präsidentin des Karnevalsvereins gemacht oder zumindest erstmal ins Spiel gebracht?
Also ich war zum damaligen Zeitpunkt mehr als 20 Jahre schon im Verein, sozusagen von Kindesbeinen an. Und bin dann so Stück für Stück über die Vorstandsarbeit in eine Position gelangt, dass mein Vorgänger zurückgetreten ist und ein neuer gesucht worden. Und ich muss auch sagen, es ist nie jemand anderes gegen mich als Kandidat angetreten, weil es einfach gar nicht in den Vereinen so viele Leute gibt, die sich das zutrauen, so eine Position zu machen. Und dann habe ich mich gemeldet und bin problemlos gewählt worden. Es war also nicht so, dass ich mich da durchsetzen musste gegen irgendjemanden.
Also die waren, kann man schon sagen, die waren froh, dass sie sich gemeldet haben?
Ja, so kann man das schon sagen. Das ist halt in den Vereinen nicht so einfach, da jemanden wirklich zu finden, der sich vorne dran stellt, der die Verantwortung übernimmt und der auch die Arbeit damit übernimmt.
Hm. Erzählen Sie uns mal von der Arbeit der Karnevalspräsidentin. Ich meine, Sie laufen ja nicht das ganze Jahr über im Kostüm rum, ne, und machen Spaß, sondern?
Meistens sind es 95% eigentlich ganz normale Vereinsarbeit. Das fängt an damit, dass Verträge gemacht werden müssen, mit den zum Beispiel Mietverträge und dergleichen. Also alles diese Sachen bleiben an dem Präsidenten hängen. Natürlich gibt es auch die präsentierenden Aufgaben, also in den Veranstaltungen oder bei unserem Verband. Also wir sind im Sächsischen Karnevalsverband. Dort treten wir mit auf und dann ist man also als Präsidentin diejenige, die dann eben doch mal präsentiert. Aber die meiste Arbeit ist das in einem, sag ich mal, Vereinsvorsitzenden, wie in jedem Verein, die Bürokratie zu managen, Mitgliederversammlungen einzuberufen, mal mit zwischen Mitgliedern zu schlichten und sozusagen den Verein für sich am Laufen zu halten.
Sagen Sie,
unser Verein ist halt sehr klein.
Ja, wie viel, ja, gut, dass Sie sagen, wie viele weibliche Mitglieder hat denn Ihr Karnevalsverein? Also wie viel hat er überhaupt? Fangen wir mal so an.
Also wir sind 118 Mitglieder und um die 80 Frauen und Mädchen. Also bei uns gibt es natürlich auch Kinder im Verein. Und da sind aber also Mädchen tanzen eher. Und deswegen ist das in den meisten Vereinen hier in der Gegend auch so, dass die Frauen oder weiblichen Mitglieder immer unter Überzahl sind, weil meistens die Frauen eher tanzen als die Männer oder die Mädchen eher. Und dann kommen sie so in diese Positionen, selbst bis in den Vorstand hinein. Wir sind 7 Vorstandsmitglieder, sind 5 Frauen. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass da Frauen im Karneval sind. Das mag in westlichen Ländern anders sein, aber bei uns im Osten ist es halt so, dass doch die Frauen in der Überzahl sind. Also zumindest das, was ich hier so in Sachsen überblicken kann, sind schon die Frauen in der Überzahl, was die Menge der Leute betrifft. Nicht unbedingt, was das höchste Amt betrifft.
Ja, ich wollte Sie nach dem Stimmenverhältnis fragen, aber das erübrigt sich ja dann, ne?
Genau, also 5-2 sind wir sozusagen. Mein Stellvertreter ist ein Mann, aber wir haben eine Schatzmeisterin oder, na, das sind alles Frauen, eine Schriftführerin und ja, also diese ganzen administrativen Aufgaben bleiben auch an Frauen, weil die einfach, ja, warum sollen sie nicht? Die Vereine werden schlecht beraten, wenn sie ihre Frauen nicht auch mithelfen lassen würden oder was heißt helfen, also in Positionen bringen, die ja, die verantwortungsvoll sind.
Sie haben gerade gesagt, Ihr Stellvertreter ist ein Mann, das klingt so ein bisschen nach Quotenmann.
Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach historisch. Und ich bin auch nicht in unserem Verein. Die erste Präsidentin hat immer mal weiblich und männlich gegeben. Dieses männlich-weiblich-Ding spielt, denke ich, in den Dorfvereinen nicht so sehr die Rolle. Man ist froh, wenn man jemanden findet, der diese Position übernimmt.
Und trotzdem, wie haben Sie denn in Ihrer Funktion jetzt auch als Frau vielleicht sogar Akzente gesetzt in diesem Verein?
Naja, also was mir von Anfang an wichtig war, ich hatte damals, als ich anfing, noch relativ kleine Kinder. Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass alle Frauen, die jetzt tanzen, als Mädchen, als 18-, 20-Jährige, wenn die dann Muttis werden, dass die bleiben können und dass die dann auch, sag ich mal, zu den, ja, die Kinder überall mit hinbringen können, zu den Proben, na klar, in die Veranstaltung abends, nur 22 Uhr ist zu spät, aber so bei den Aktivitäten, dass es also familienfreundlich ist, das ist mir von Anfang an wichtig gewesen. Und das denke ich auch, sonst können auch Frauen gar nicht in solchen Vereinen irgendwie klarkommen, weil sie dann ja immer auf die Kinder aufpassen müssen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mann im Fußball aufhören muss, weil er auf die Kinder aufpassen muss. Und das darf nicht sein, dass Frauen deswegen nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen können, zum Beispiel.
Frau Schmidtchen, als eine der wenigen Karnevalspräsidentinnen, die Sie dennoch sind, im Vergleich, ne, wenn man das jetzt bundesweit so sieht, haben Sie natürlich auch eine Vorbildfunktion. Ist Ihnen das bewusst?
Ja, manchmal schon. Und ich versuche auch, na klar, deswegen haben wir jetzt eine Schatzmeisterin, auch Frauen, sag ich mal, zu animieren, da mitzumachen. Und nicht bloß zu sagen, ich bin jetzt die Tänzerin und gut. Und mir tut es immer in der Seele leid, wenn dann so eine Tänzerin aufhört und sagt, na, ich kann das nicht mehr, ich habe jetzt Familie. Das will ich einfach nicht. Ich möchte gerne, dass eben auch die Frauen dabei bleiben und auch Wege finden. Und dann versuche ich auch Wege dazu öffnen, im Verein weiter dabei zu bleiben und nicht bloß das schmückende Beiwerk der Männer zu sein.
Wieso glauben Sie denn, oder das ist mir jetzt aufgefallen, dass Sie das schon mehrmals gesagt haben, dass Frauen sagen, ich kann nicht mehr mitmachen, weil ich habe jetzt Familie. Das klingt immer so ein bisschen nach 50er Jahren. Haben Sie nicht auch das Gefühl, wenn eine Frau sowas sagt?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist aber ein Quatsch. Ja. Das ist ein Quatsch und das muss auch nicht sein. Das gibt einfach immer irgendwelche Wege, die Probleme zu lösen. Aber ja, das ist mir schon wichtig. Oder was weiß ich, wir haben ja zum Beispiel in allen Vereinen gibt es ja so Elferräte, das sind bei uns auch Männer. So gehört sich das eben, weil wir ja auch Traditionspflege betreiben.
Ja.
Aber wir haben eben zusätzlich einen Damenrat, wo dann eben auch Frauen ihre Position finden und eben auch nochmal in so einer Position auch sind, wo sie eben mitreden können. Die sind eben auch gefragt, diese Damen.
War das Ihre Idee?
Ja, das war meine Idee, das kann ich sagen. Das habe ich wo gelesen, das fand ich klasse. Und dann dachte ich, auch Damenrat, das klingt prima. Und das führen wir ein, das ist eine gute Sache, dass die Frauen eben auch dabei bleiben und sich auch wiederfinden im Verein.
Ganz ehrlich, gab es auch schon Momente, wo Sie gezweifelt haben, ob das alles so richtig ist, ob es nicht vielleicht Ihnen auch zu viel wird?
Ja, weil Vereinsarbeit, das ist immer so. Es gibt immer mal Momente, oder wenn man dann auch mal für eine Sache gerade stehen muss, wo man sagt, das hat man eigentlich gar nicht verbrochen. Und das kann einem schon manchmal zu viel werden. Und was einem auch zu viel werden kann, ist die ganze Bürokratie. Wie gesagt, ich mache das seit 11 Jahren und es ist immer mehr. Mein Vorgänger hat mir einen Ordner übergeben. In den 11 Jahren habe ich 4 Ordner mit Papierkram voll gemacht.
Und wie lange wollen Sie noch?
Tja, nächstes Jahr ist die nächste Wahl. Es wird sich zeigen, ob sich jemand anderes aufstellt oder nicht. Das werden wir dann sehen. Also es ist auch nicht so, dass ich an diesem Posten klebe. Ich habe noch viele andere Dinge, die ich auch gerne mache. Aber ich würde mich auch nicht drücken, wenn das soweit wäre.
Aber Sie klingen, Sie klingen so, als hätten Sie noch Lust.
Ja, ja, zum Karneval auf jeden Fall. Na klar.
Wie sagt man in Westewitz?
Muldenschiffer Ahoi.
Na dann. Frau Schmidtchen, ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Gerne, gerne.
Ne, machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in genau einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Den sächsischen Kultur-Podcast zum Beispiel, der heißt Aufgefallen von MDR Sachsen, gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags-Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. RD